wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend zu einer neuen Folge des Geogedöns. Ich begrüße am anderen in der Leitung.
Obi, hallo Palk.
Hallo Obi, wie geht's dir?
Sehr gut, ich sitze draußen auf Terrasse. Mein erstes Outdoor-Sappeln.
Wir haben heute beide ein Novum. Du sitzt das erste Mal auf Terrasse, ich sitze das erste Mal im neuen Haus. Also im neuen gemieteten Haus.
Lass uns eine Jubiläumsfolge draus machen.
Wir können darauf anstoßen.
Prost.
Prost.
Wann auch immer ihr das hört, lasst es euch schmecken.
Ach, mit Rübs oder ohne?
Ohne.
Wir versuchen es zu vermeiden. der hörbare Verzehr von kohlensäurehaltigen Getränken Podcast.
In meinem Fall ist es Bier.
Matebrause.
War nicht anders zu erwarten.
Also, naja, muss ja nicht, um die Uhrzeit. Kinder sind im Bett, Frau ist im Bett. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, Kind ist im Bett, Frau liegt im Bett, babbelt auf ihrem Handy, muss zeitig raus. Ich habe morgen noch frei, deswegen habe ich hier noch...
Guckt wieder Amazon Prime hoch und runter nebenbei Netflix und macht deine Bandbreite weg.
Nee, ich glaube, die spielt irgendein Spiel.
Ach so. Du hattest technische Schwierigkeiten in letzter Zeit, habe ich gehört.
Seit anderthalb Wochen. Abrupte WLAN-Zusammenbrüche oder LAN-Zusammenbrüche.
Okay.
Keiner findet warum. Bandbreitenmessung ist in Ordnung. Meine Fritzburg sagt auch, ich bin mit 16,9 verbunden. Jetzt lacht nicht, mehr habe ich nicht, reicht mir aber. Wenn ich aber was sauge, geht das Ding runter bis auf 0,08 Mbits, also Modem-like. 56k war schneller.
Du saugst quasi das Internet leer.
Ja, irgendwas ist faul. Jetzt habe ich schon überlegt, ob ich mal das WLAN umstellen sollte auf 5 GHz. Aber es hat ja mit dem Festen nichts zu tun. Naja, wenn ich nur LAN benutze, geht es zeitweise gut. Wir wissen es noch nicht, woran es liegt. Hier wird doch ein Haus gebaut um die Ecke. Ich weiß nicht, ob die Telekom da was vermurkst hat.
Die stibitzen dir das Internet.
Naja, du weißt, eine Ader falsch geklemmt und schon ist woanders Ärger.
Sag mal schon. Da wird fremd geadert.
Nee, es wohnt ja noch keiner.
Ja. Ich habe einen neuen Internetanschluss. Also wir sind ja jetzt umgezogen. Wir sind weiterhin Telekom-Kunde. Ich bin jetzt quasi abgedatet worden auf unseren komischen Tarif. Und ich habe einen wesentlich höheren Upload, habe ich festgestellt. Und das ist deutlich merkbar, wenn man irgendwelche Sachen ins Internet hochlädt. Also irgendwie.
Na, wenn du jetzt eine 50er Leitung hast.
Bitte?
Ja. 50.000er Leitung, ne? 50 Mbits.
Da bestimmt schon auf dem falschen Fuß. Also ich kann dir sagen, es geht wesentlich schneller. Ich habe nämlich meine Geocache-Datenbank. Ich habe noch bei diesem Bilder-Spleen, den habe ich jetzt auf dem aktuellen Stand gebracht. Bei Amazon Prime als Prime-Kunde kriegt man die Bilder ja umsonst. Also kann man Bilder hochladen, wie man möchte und unbegrenzt. Und da habe ich im Prinzip alle Bilder hochgeladen, dass ich dann unterwegs vom Handy quasi darauf zugreifen kann, wenn mich Arno fragt, der und der Cache, kann ich halt auf die Bilder zugreifen. Und die habe ich halt offline, oder die habe ich online gebracht, jetzt wieder aktualisiert. Und das waren ja bestimmt wieder 12 oder 15 GB. Das ging relativ zackig.
Ja, das kann ich mir vorstellen
mit dem. Mit dem alten Anschluss habe ich, glaube ich, damals zum ersten Mal 35 GB hochgeladen. Das hat, glaube ich, fast eine halbe Woche gedauert oder sowas, bis das alles.
Ja, das glaube ich.
Jo.
Wir bist du damit zufrieden?
Stetig, aber wir verbessern uns.
Mit diesem Amazon-Foto-Dingens?
Bitte?
Mit dem Amazon-Foto-Upload, bist du da zufrieden?
Ja. Jo, also er macht das, was er soll. Ich nutze ihn aber auch wirklich sehr, sehr einfach. Also ich lade im Prinzip die Bilder hoch. Die sind in Ordnern strukturiert. Und also die Ordner heißen halt wie die Caches. Und ich kann unterwegs halt im Prinzip dann wirklich halt den, wenn ich halt weiß, wie der Cache heißt, einen Namen eingeben. Kriegt dann den Ordner entsprechend angezeigt und kann mir die Bilder im Ordner angucken.
Achso, du hast ja praktisch einen Aktenschrank eingelegt.
So eine Art, genau.
Okay. Ja, aber mich stört so ein bisschen, dass das Ding nicht automatisch hochlädt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Foto knipse. Das macht er nicht.
Das habe ich, glaube ich, ausgestellt. Also ich lade das nur,
das macht er gar nicht.
Nur in die Amazon-Geschichte rein, wenn ich wirklich sage, ich will das machen.
Okay. Naja, hat hier was anderes. Ich nehme dann auch die Dropbox.
Ja, Dropbox ist so ein bisschen, das nervt mit dem Datenvolumen, das ist so ein bisschen.
das habe ich noch nicht erreicht.
Mich ärgert das bei der Dropbox, wenn ich im Prinzip mit einem anderen zusammen mir was angucke und der gibt mir Daten frei, dass die Daten an unsere beiden Konten belasten. Das finde ich ein bisschen blöd.
Das stimmt.
Wisst ihr, weil eigentlich liegen sie ja nur auf einem. Ich habe ja dann nur Zugriff drauf und dann trotzdem auf mein Konto die Daten anzurechnen. Das finde ich nicht fair.
Ja, die müssen dich doch irgendwie locken, dass du dann 10er im Monat abdrückst.
Das will ich aber nicht.
Na siehst du, dann lass es, wie es ist.
Ja. Obi, was gibt's Neues bei dir bei Resources?
Bei Resources. Das macht mir immer mehr Spaß.
Ehrlich?
Ja. Ja. Muss ich so sagen.
Also bei mir ist gerade ein Frustpunkt erreicht.
Warum?
Na, mit den Neuerungen, die man, also mit den Updates, die sind jetzt langsam so schweinesteuer, dass ich sage, das ist irgendwie doof.
Teuer in Rohstoffen.
Also weniger für die, sag ich jetzt mal, Fabriken und ähnliches, mehr für die Spezialgebäude.
Ja, aber teuer in Rohstoffen. Also es kostet jetzt kein Geld, kein
Geld. Ja, richtig, alles, ne? Richtig. Also ja, das, so das ist Rohstoffe genau, beziehungsweise die Ingame-Währung, also die Credits.
Ja, genau. Und da ist jetzt eigentlich so der Punkt bei mir gekommen. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Aber jetzt muss ich eine Lösung dafür finden. Das heißt, ich muss wieder los und muss einen bestimmten Rohstoff mir suchen, wo ich viel Geld generieren kann.
Ich habe gesehen, du bist fleißig mit Rohdiamanten dabei.
Genau. Da muss ich morgen nochmal hin.
Ich glaube, du hast sogar mehr Rohdiamanten jetzt in der Forderung als Mixi.
Ehrlich?
Ja.
Also ich habe jetzt 104.000 Stück pro Stunde.
Pro Stunde oder sowas, nicht? Ich habe
30. Ja, pro Stunde. Ah, 30 erst, okay.
30.000, ja.
Da musst du viel zukaufen.
Na, ich lasse es jetzt im Prinzip so. Ich kaufe nicht mehr zu. Das, was ich habe, verballere ich zu Schmuck. Und der Rest bleibt. Aber ich habe jetzt gesehen, hier dieser Spitzenspieler Thrawn hier aus der Gegend, der ist ja mit 6,5 Millionen pro Stunde dabei.
Genau. Und auf Stufe der Goldschmied ist da so hoch. Also da rollt der Rubel sekündlich.
Ja. Ja, nee, wie gesagt, also bei mir ist momentan so ein bisschen der Ofen. Also ich spiele es noch. Ich gucke auch so, ich erfülle meine Mission und so weiter, aber gerade so ein bisschen nervig, weil wirklich diese Spezialgebäude sind dermaßen teuer. Also mit den Fabriken, das kriegt man immer noch hin, das so aufzubauen, aber wirklich die Spezialgebäude, das ist gerade ein bisschen ätzend.
Ja, Missionen mache ich gerade kaum. Entweder, weil ich gerade nicht unterwegs bin oder nicht arbeiten muss. Ich hatte jetzt die Woche Urlaub und dann spare ich mir das. Aber so halt Geld generieren, Rohstoffe noch suchen und das. Bloß ich habe einen Hund, das ist der Unterschied bei uns beiden. Ne? Ich muss ja eh los.
Ja, aber trotzdem machst du die Wandermission nicht, oder?
Die mache ich nicht aus den Gründen, dass das nicht richtig zählt.
Was so funktioniert.
Es funktioniert nicht richtig, nee. Es kann am Handy liegen bei mir.
Nein, bin ich sicher. Probleme. Ich bin gestern eine relativ große Runde gelaufen. Wir waren im Garten bei meinen Eltern und haben dann die Oma besucht im Krankenhaus und so. Und im Endeffekt, das waren, glaube ich, ein bisschen über einen Kilometer oder anderthalb, was ich da gelaufen bin. Und angerechnet habe ich 400 Meter.
Falk, das war nicht mehr.
Ja. Du bist so wenig gelaufen. Ja, ich sehe es drauf, der Karte.
Ja, ich sehe es. Ja, nö. Ja, schauen wir mal weiter. Ich verfolge das weiter.
Ja. Und der nächste Kandidat, was macht FlexDeck?
FlexDeck ist zur Ruhe gekommen, hat die Augen zu, schläft.
Ja?
Ja, bei mir definitiv. Also ich hab den Spaß dran verloren irgendwie. Nee, habe ich nicht. Verloren nicht, aber das Interesse ist gerade nicht so da. Und ich glaube, das sind zu viele Spiele auf einmal.
Ich wurde gestern vom ASP-Fan per WhatsApp-Nachricht ermahnt oder angefragt, wie weit die Jumpers noch bei mir dran sein müssen, ob die erst in meinem Wohnzimmer auftauchen müssen, dass ich so auch...
Das wäre gut, oder?
Ja, wäre ich nicht abgeneigt. Nee, wenn ich mal dran denke, dann mache ich es immer noch an. Die Verknüpfung liegt doch noch auf dem ersten Desktop beim Handy, also nicht Desktop, auf dem ersten Screen beim
Handy. Auf dem ersten Screen.
Aber so richtig. Aber ich freue mich, weil, hast du das mit dem Event gekriegt?
Nein.
Der ASP macht ein recht großes, also ich vermute mal, es wird ein recht großes Event bei FlexDeck. Und zwar Ende Juni, Juli, September. Okay. Erzähl mal was, ich guck mal nebenbei. Warum spielst du denn nicht mehr FlexDeck?
ich hab eigentlich das Interesse verloren, weil es ist mir zu es ist mir zu viel geworden. Ich glaube, es liegt doch so ein bisschen daran, an diesen, Sternzeichen, die hier unerreichbar für mich sind. Das heißt, ich kriege meine Karte sowieso nicht rot. Auf privat
Grundstück.
Ich komme einfach nicht ran.
Du kannst Flak jetzt melden, hast du das mitgekriegt?
Naja, ich kann ja nicht die Sternzeichen kaputt machen.
Du kannst Flaggen jetzt melden.
Ja.
Melde die Flaggen.
Und dann?
Gehen sie weg.
Das sage ich doch gerade, Falk. Ich will doch die Sternzeichen nicht kaputt machen.
Du kannst Flaggen melden.
Das war doch ASP sein großes Projekt mit den Sternzeichen.
Jo.
Und wenn ich jetzt diese Flaggen melde, wäre das doof.
Aber hat er die, hat doch die Nachtflaggen, Nightflag geht's jetzt, oder?
Na, das sind grüne. Die sind, also du aktivierst die, glaube ich, mit der Nachtflagge.
Man muss vielleicht erklären, also der ASP-Fan hat, die Sternzeichen gelegt. Also er hat im Prinzip die Sternzeichen genommen, wie sie am Himmel sind, und hat die auf die Erde projiziert, hier in die Gegend, in die Lausitz. Hat eben mal eine Sternzeichen-Schütze oder Wassermann oder was auch immer eben auf die Karte gelegt mit entsprechenden Nightflags an den Punkten. Und da gab es wohl irgendwelche technischen Probleme oder irgendwelche Schwierigkeiten, dass halt andere Spieler, wenn sie halt Flaggen reinlegen, das nicht kaputt machen. Deswegen wurde von technischer Seite her wurden die Tradiflex, also die grünen, die einfachen Flaggen, da reingebaut. Und die sind im Prinzip vorhanden, damit eben in diesem Gebiet keine anderen Nightflags erscheinen können. Das würde aber natürlich das Bild von dem Sternzeichen kaputt machen, wenn man halt dann dieses auf die Karte guckt und dann eben ganz viele grüne Flaggen sieht. Deswegen werden die grünen Flaggen erst sichtbar, wenn man sich den auf 50 oder 100 Meter, glaube ich, nähert. Also man muss wirklich dieses Sternzeichen angeht und eben zu den Nightflags hin will, dann boppen plötzlich ringsherum ganz viele von diesen grünen Flaggen auf, die man halt nebenbei noch mitnehmen kann. Und lass mich jetzt lügen, ich würde
mal. Nee, die ergeben doch das Sternzeichen denn, oder?
Bitte?
Die ergeben doch das Sternzeichen denn
nicht. Nee, die sind nur Sperren. Also das Sternzeichen ergibt sich durch die Nightflags. Und die grünen sind nur zum Sperren da.
Okay.
Aber das sind nicht wenige, die.
Habe ich falsch verstanden.
Also wenn ich mich richtig erinnere, waren es entweder 3.000 oder 7.000. Die jetzt bei den ganzen 12 Sternzeichen hier mit drauf gegangen sind.
Ja, das glaube ich.
Die gehen, glaube ich, alle auf Steffen, auf ASP-Fans-Konto.
Ja, ich habe ihm ja gesagt, er soll sich an unseren auch, oder an meinen soll er sich bedienen, kann er alle haben, wenn er die da braucht. Ich will jetzt gerade das Flex-Tag mal aufmachen.
Kannst du, ich war fleißig, ich habe nämlich gerade das Event rausgesucht. Eventname Sternzeichen in der Lausitz, Datum ist am 22.09.2017. Und der ASP-Fan hat sich da was ausgedacht, die Flex-Tag Community oder die Leute sollen im Prinzip nach Cottbus kommen und sollen hier ein ganzes Wochenende verbringen und können im Rahmen des Wochenendes dann eben mit den zwei Nächten, die da von Freitag bis Sonntag, können sie dann die Flaggen einsammeln.
Ich hoffe, der ASP-Fan hat sich das Datum richtig überlegt.
Warum?
Naja, das Wochenende davor ist Mühlenfest. Ich hoffe, du kriegst Ausgang bei der Wochenende, Falk.
Raus.
Gut, dann trag es schon mal rot ein in der Küche am Kalender.
Ich habe schon mal mein Will Attend, beziehungsweise ich werde teilnehmen, gelockt. Und ich gehe davon aus, dass ich frei kriege, beziehungsweise ich werde betteln. Ich werde mich erniedrigen und bei der Frau betteln.
Und wirst du betteln mit A und mit ihr kämpfen oder wirst du betteln mit E und klein beigeben?
Betteln mit A, sie nimmt mich in den Schwitzkasten, ich habe verloren.
Also genau. Alles klar. Nee. Also bei mir wird das ganz schwer. Mühlenfest, dann ist dieses Event und das Wochenende danach wird meine Frau 29a.
Oh.
Großes Fest.
Das ist doch schön.
Ja, ich betone auf 29a. Ich bin nämlich nicht irgendwie... Ihr wisst schon.
Nur für meine Planung. Wo feiert ihr denn? Also wo kommt ihr denn hin?
Mühle. Wir haben die Mühle gebracht.
Noch die komplette Mühle?
Ja.
Das ist ja quasi fast 3 Wochen hintereinander.
Sozusagen.
Oh, das ist
war für uns die schönste Location, also für einen runden Geburtstag. Besser kann man es nicht haben. Unsere Verwandtschaft, die kennen das ja noch gar nicht, weißt du?
Bietet sich alles da vor Ort.
Ja, auch für die Kinder, weil es ist ja jetzt, wir sind ja jetzt in der Generation, wo jetzt alle Nachwuchs haben. Mhm. Und da ist ein Spielplatz mit drauf, was willst du mehr?
Fahr doch zu McDonald's.
Oder an die Bälle, ans Bällebad.
Zum Beispiel.
Ach, da fällt mir gerade die Situation ein. Ich habe den Falk habe ich im Turm getroffen. Ich habe ihn ausrufen lassen.
Ja, ich habe es nicht mitgekriegt.
Ja, und der Typ hat sich das nicht so richtig getraut. Ja. Ich habe gesagt, ruf mal bitte den Falk zur Information. Na, ich rufe den Herr Falk. Ja, er hat gesagt, er ruft den Herrn Falk. Ich sage, nein, ruft einfach nur den Falk. Nein, nein, wir kennen meine Stimme.
Okay.
Also, ich weiß nicht, ob die da...
Die wissen, wo ich arbeite. Genau. Ja. So, jetzt drehe ich mich mal ganz kurz wieder im Kreis ein Stückchen zurück zu dem Event nochmal. Also der ASP-Fan hat
genau.
was einfallen lassen. Der hat nämlich mit einem Hotel in Cottbus einen Deal gemacht. Nämlich dem Sorath Hotel. Es gibt irgendwie Ermäßigungen bzw. Vergünstigungen. Man muss... Warte mal, da gab es ein geheimes Codewort. Das finde kommt die Schnelle. Also man kann wohl bei der Anmeldung in dem Hotel... kann man wohl ein geheimes Codewort sagen und dann kriegt man nämlich den Rabatt eingeräumt.
Okay.
Ja, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, es gibt da ein bisschen Rabatt. Man kann da günstig übernachten für dieses Wochenende. Momentan sind es 8 Teilnehmer, die zugesagt haben, was ich glaube für Flex-Events doch schon fast schon viel ist, oder? Also wenn es nicht gerade auf großen Geocaching-Mega-Events oder ähnlichem läuft.
Du musst die Seite aktualisieren, es sind 9.
Oh, sehr gut. Hast du auch gesehen, wer da noch kommen möchte?
Ja, die beiden Macher. Sehr also, schön.
Mann und Frau Macher wollen kommen, die hatten wir ja auch schon mal im Interview.
Heiko.
Heiko will vorbeikommen.
Das Heiko, Heiko, der eigentlich...
Heiko und Heikos
Frau. Erik heißt.
Das wird schön.
Der Reiko, Erik, der haben wir rausgemacht. Ne?
Ja, jetzt Reiko. Das ist, glaube ich, auch schon so ein High-End-Gamer oder so ein hochpunktiger Spieler. Und ich glaube, die Ines, ist das nicht so eine Freiwillige aus der Tschechei oder aus Tschechien?
Kann ich dir nicht sagen, aber mir ist es schon sympathisch. Die hat eine Mühle auf dem Bild, ne?
Ja.
Einwandfrei. Noch nicht gesehen, bestimmt, Sympathie.
Die kommt bestimmt auch zum Gagoschke-Mühlen-Event. Ja, nee, auf jeden Fall wird eine schöne Geschichte, glaube ich. Also der organisiert im Prinzip da so ein, ich vermute mal so ein bisschen rundum sorglos Wochenende. Ja, kommt her, wir können die Flaggen einsammeln. Ich sehe gerade 125 Nachtflecks und 1600 grüne Flaggen sind.
Für die Sternzeichen,
ja, das gibt viele Punkte. Und da gibt es ja noch, kann man ja noch 4 Beifang mitnehmen.
Stimmt, das steht hier drin.
Ja, so, was sagt meine Titel noch? Ach, genau, Geocaching. Wie sieht's Geocaching bei dir aus momentan?
Ja, ich bin sehr aktiv. Ich habe wieder ein Event mehr gelockt.
Ein Event?
Ja, das war's auch.
Auf welchem Event warst du?
Ich überlege gerade.
Ach, hier beim Kletter-Event.
Genau.
Ah, Kletter-Event.
Und cash-technisch habe ich jetzt gar nichts. Liegt weiterhin an der Situation mit dem Kind. Lass ein bisschen älter werden. Ich will hier nicht alles wegmachen.
Richtig. Also geht mir ähnlich.
Ich glaube, ich habe zurzeit mehr Spaß an der Community.
Erzähl mal ein bisschen was vom Kletter-Event.
Sehr schönes Event. Hat ja einen kleinen Hintergrund, nicht? Das Kletter-Event ist ja von einem Cacher ausgerichtet worden in Memorien auf jemanden, der verstorben ist, ne? War ein großer Kletterer aus Cottbus, hat den eigenen Laden, hat ein Geschäft geführt mit Kletter- und Outdoor-Ausrüstung. Ne? Mhm. Dadurch hat man als Geocacher da auch mal irgendwann hingefunden, gab so ein paar Coins und ein bisschen Zubehör. War nicht spezialisiert drauf, aber hat uns immer mit offenen Armen empfangen. Ja, daraufhin gab es halt jetzt ein Event, so in Gedenken an, in einem Kletterpark. Wie heißt das? Die bauen mit Kletterfelsen, bauen die, ne?
Kletterfelsen, genau.
Genau. Und da war dann mit Klettern, konntest von unten hochklettern, von der Seite hochklettern, ein Riesen. Das war so eine Spinne, ne?
Klettern.
Ja, das konntest du auch. Eine Spinne, so hieß das Ding, ne?
Genau. Naja, eine Spinne ist der Spitzname gewesen von dem
genau.
Verstorbenen.
Genau. So der Ja, es ist ein, man muss sich das vorstellen, haben wir ein Bild da drin?
Ja, ne?
Das ist halt wie, wie eine vierbeinige Krake. Wie hoch ist das Ding, weißt du das? Ja. Und da oben steht eine Blockhütte. Kletterst hoch und kannst dich dann da auf den Balkon setzen. Und dich freuen, dass du oben bist. Ich war nicht ich oben. Ich
hätte so getippt, 15 Meter oder was ist ihm bestimmt?
Ich glaube, das ist höher, oder? 15?
Wow. Ist höher. 15, 20 Meter vielleicht. Ja. Ja, war schön. Hat der Pumper organisiert. Der hatte vorher mal einen Tradi abgelegt. Der Tradi liegt direkt vorm Gelände, also quasi ist öffentlich zugänglich. Eben als so eine Art Memorium-Cache zu dem verstorbenen. Ich glaube, der war sogar mal Geocacher, oder ich glaube, er war Geocacher mal gewesen. Also der war, der Spinne war sehr sportaffin, also war klettertechnisch, Fahrradfahren hat, glaube ich, auch ganz viel gemacht, wie es aber auch gelaufen ist, ich glaube auch. Und ja, der war so ein bisschen hier in der Region bekannt wie ein bunter Hund, sage ich mal.
Der hat der Sportsgeist,
alles,
ne?
Genau, alles, was diese Sachen irgendwie beinhaltet hat. Da hat er irgendwie mit rumgerührt. Wir hatten ja auch, haben Klettervereine oder sowas hier in Cottbus. Da hängt er, hat er auch überall mit drin gesteckt. Ja, ist dann ja, an Krebs erkrankt. Hat, glaube ich, lange gekämpft. Ist dann leider dem Krebs erlegen. Ja, und eben als Erinnerung eben zu diesen Klettergeschichten hat ein Cacher hier im Tradi gelegt. Und hat sich dann irgendwie dann ergeben, dass er mit dem Besitzer dieses Klettervereins oder dieses Kletterbau, dieser Felsbaufirma in Kontakt kam. Und der hat wohl, bietet wohl sowieso, ich glaube einmal im Monat oder jeden Mittwoch, weiß ich jetzt gar nicht, an, dass im Prinzip Nachmittag Leute vorbeikommen können und da im Prinzip Schnupperklettern bei ihm machen können. Und der hat sich halt mit Pumpert oder Pumpert hat sich mit ihm zusammengetan und dann haben sie dann den 13. Cottbuser Kletterstammtisch ausgerufen. Und haben das erste Cottbus Kletter-Event veranstaltet. Und ich war echt begeistert. Also es kamen sehr, sehr viele Leute. Das hätte ich jetzt für so eine Veranstaltung unter der Woche, so spontan mal, hätte ich es nicht gedacht. Wir haben jetzt, ich glaube, knapp 40 Attendance. Also ja, war viel los. Das haben viele genutzt, damit mit ins Klettern reinzuschnuppern. Und wenn man so die Docs quer liest, kriegt man ganz viel mit von Leuten, die fordern, dass es wieder sowas stattfinden soll. Ich habe es ein bisschen bereut. Ich habe nämlich leider das Aufnahmegerät dabei gehabt. Es war nämlich sehr interessant. Wir haben dann noch eine Werksführung bekommen. Also der hat uns übers Gelände geführt und hat uns recht viel erzählt über den Kletterfelsenbau. Also das, ich hätte aus dem Bau, das hätte ich spontan gedacht, das ist so ein Nischengeschichtending, dass der verkauft im Jahr ein oder zwei Kletterfelsen und das war's das. Aber der ist echt gefragt, der ist europaweit unterwegs, verkauft seine Kletterfelsen überall hin, also macht im Prinzip alles von der Planung über den Bau bis zum Transporter hin und dann der Aufbau und den ganzen Kram, ist alles da aus einer Hand. Und der hat halt noch ein großes Faible für Erlebnispädagogik, der hat dieses Gelände, was er da hat, eben noch ausgebaut und hat da möglichst oder ganz viele erlebnispädagogische Angebote aufgebaut, betreut da im Prinzip Schulklassen oder das Kindergartengruppen, die hat er auch schon mal da gehabt. Jo.
Und wir werden uns das Gelände ja bald mal aneignen, nicht?
Ja.
Aber das sagen wir jetzt noch nicht.
Das ist geheim.
Okay, noch ist es geheim.
Jo. Nee, das war schön. Also vielen Dank an Pumpert für das Organisieren von dem Ganzen. Vielen Dank an ASP-Fan und an den Caching-Fuchs CB fürs Grillen und fürs mit Getränke versorgen.
Ja, und Grüße gern Himmel.
Genau, ah, jetzt sehe ich gerade Bild der Rock GmbH heißt die Firma.
Genau.
Dann mal
ich habe die Seite gerade offen hier. Ich hätte im Leben nicht gedacht, was da auf dem Gelände alles steht. Das ist ja irre. Also, die Hörer kennen das ja gar nicht. Man sieht das halt von außen, Kletterfelsenbaufirma. Da denkst du, der baut Felsen, der hat dann eine Halle stehen, ein paar Felsen gegossen und fertig. Kannst du vergessen. Der macht aus allem, was es gibt, macht der Beton.
Der betoniert
einfach. Der, alles, was es gibt, guckt er sich an und gießt aus Beton nach. Da stand eine Federkernliege draußen. Die sah echt aus wie Federkern. Aber wehe, du schmeißt dich drauf, das Ding war aus Beton.
Das ist von Einkaufswagen zu sehen, von Aldi oder ja. So. Der war aus Beton.
Genau. Nur der Griff war zu sehen von Aldi. Ja. Also wirklich irre. Steinfiguren. Der hat in lebensgroßen Kickertisch hingestellt. Und da gehst du rein als Mensch, hältst dich an der Röhre fest und kannst dann dich selber hin und her schieben an der Röhre und kannst mit deinen Kumpels Kickertisch in live real spielen. Es ist schon irre, der hat Ideen im Kopf.
Ja, wie gesagt, das ist ein wunderschönes Gelände da. Erlebnispädagogisch wirklich zu empfehlen. Ja, und dieses Event war quasi der einzige Geocache-Erlebnis in letzter Zeit.
Das war mein einziges. Ne, das Cheeto vorher halt, ne? Ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen.
Jo.
Ja. Ich weiß gar nicht, habe ich eine Dose gefunden? Nein, ich glaube nicht.
Da bin ich jetzt ja nicht so angeben, wild. Aber da war ich fleißiger.
Ja, das habe ich mir gedacht. Ich meine, hey.
Obwohl es natürlich noch nicht schwer ist, da fleißiger zu sein, oder?
Du bist in Elternzeit, du hast Zeit.
Das kannst du abhaken. Also ich möchte gleich nochmal eine Fahne brechen für die Leute, das könnt ihr sowas. Ich höre jetzt sehr oft, ach, du bist in Elternzeit, das ist ja wie Urlaub. Kannst du alles picken. Du hast so einen kleinen Wurm zu Hause, der ist seine Zeiten gewöhnt, der ist zwischen den Zeiten dann mal bratzelig und hat keinen Bock auf nichts. Das heißt, du kannst eigentlich, das ist nicht Urlaub, das ist einfach, du hast da wirklich zu tun. Also wenn du dich um den Kleinen kümmern willst, du könntest theoretisch den natürlich auch wo abstellen und dann mal deinen, aber das will ja man nicht. Man ist ja ein gutes Elternteil.
Genau. Und ich habe es ja auch ein Jahr durch. Ich habe ja die volle Packung genommen, nicht wie du. Du warst ja jetzt 2 Monate. Ne?
Drei.
Drei. Ich habe es ja ein Jahr durchgezogen und es ist echt hart. Man denkt, man hat nur oben Zeit, kannst du vergessen. Kannst du vergessen.
Ja. Ich muss sagen, auch im Vergleich zum ersten Kind, das irgendwie ist es anders. Also ich habe auch beim ersten Kind 3 Monate genommen, auch im selben Zeitraum, also der war auch 11 Monate. Und also ich erinnere mich damals, ich habe damals diesen Streak machen wollen, also im Prinzip jeden Tag einen Cash finden. Und das war mit dem ersten Sohn relativ problemlos möglich. Ich habe den Putti ins Auto gepackt, habe ein bisschen geguckt. Dann sind wir da hingefahren und haben dann Cash gemacht. Dann habe ich das also angehalten, ausgestiegen, Kinderwagen reingebappt und dann losgelaufen. Und Oko war der Cash, den Cash gemacht und so ging das jeden Tag. Hat prima gepasst. Und das ist momentan, also vielleicht auch einfach durch diese Doppelgeschichte, weil man halt auch noch den großen Sohn hat und dann noch den Kleinen dazu. Also das ist schon...
Wahrscheinlich.
Na gut, man will ja nicht jammern. Und Kinder geben ja so viel.
Oh, die geben alles wieder.
So.
Ich
habe nämlich ein paar richtige Geocaches gemacht. Also richtig, sprich Geocaches mit Dosen und Logbüchern drin und TBs und ähnlichem. Ich habe mich ein bisschen mit Cache-Wartung beschäftigt. Ich bin immer noch dabei, mein Projekt P1217 weiterleben zu lassen, wobei ich diesen Monat ein bisschen in die Bredouille komme. Darf ich mal kurz jammern?
Ja.
Ich habe einen Cache gelegt und habe den Cache eingereicht bei Graunspeak. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, ich sage mal so, der Cache ist ein T5er. Es gibt eine Vorstation, zu der muss man hingehen, da kann man sich Hilfsmittel abholen. Und mit diesen Hilfsmitteln kann man dann am Final, an der Final Station eben den Cache finden. Ja. Was mitgebracht werden muss, ist eine Leiter. Aber das steht alles schön im Listing drin. Ich habe das Listing gemacht, habe das im Prinzip eingereicht und kriegte dann vom Reviewer eine Rückfrage zurück, warum das dann halt ein T5er wäre. Da habe ich das kurz erklärt. Und dann erklärte mir der Reviewer, ja, von den Zeiten, wo diese Art von Caches bei GC gepublished wurden, sind vorbei.
Ui.
Und damit war das Thema durch. Ich hätte wahrscheinlich jetzt irgendwie auf die Guidelines mich beharren können und pipapo und da vielleicht noch mit Ziertel oder was auch immer, aber da hatte ich einfach keine Lust. Deswegen habe ich den kurzen Prozess gemacht, habe das Ding im Prinzip 1:1 zu OC übertragen. Und habe einen Open Caching Online Cache draus gemacht. Also ein OC Online Cache. Ein okay. OC Only Cache heißen die. Also ein Cache, der nur bei OC zu finden ist. Mit dem erstaunlichen Resultat. Also ich weiß nicht, wie schätzt du das ein, wenn hier ein Cache neu rauskommt in der Gegend? Wie schnell dauert das? Oder wie lange dauert das, bis der gefunden wird?
Ein OC Cache, denke ich,
Nee, beim GC-Cache?
2 Stunden.
Also das sind relativ rasch, nicht unsere FTF.
Ja, FTF-Jagd ist ja. Also
FTF-Jäger sind da schon recht umtriebig. Beim OC-Cache, also ich weiß, oder ich habe irgendwie zwischen den Zeilen mitbekommen, dass wohl der ein oder andere GC-Cacher vor Ort war und sich das angeguckt hat. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sie gemacht haben. Wenn sie gemacht haben, haben sie online nicht gelockt. Ich weiß, dass der richtige FTR, also der erste, der im Logbuch drin steht, ist im Prinzip wirklich den nächsten Nachmittag erst oder am frühen Abend erst am nächsten Tag dahin und hat sich ins Logbuch eintragen können. Also das hat wirklich eine ganze Zeit lang gedauert. Und so wie ich das richtig verfolgt habe, ist es momentan auch so, ist die einzige. Also der Cache liegt jetzt 1,5 Monate oder 2 Monate fast und hat jetzt, was ich online sehen kann, erst ein Log.
Okay.
Da bin ich ein bisschen enttäuscht, also, oder was heißt enttäuscht, da bin ich ein bisschen überrascht. Ich hätte, sicherlich ist OC jetzt nicht so die Primärplattform für Geocaching, aber ich hätte da mir doch ein bisschen mehr erwartet.
Du kennst mein Cache in der Liebe Rosa Heide. Mhm. Der ist ja auch bei OC gelistet. Du, da waren das 2 Leute, der liegt jetzt über ein Jahr.
Das ist jetzt, na, du hast da 4 da liegen, nicht?
3.
3. Der auf dem Hügel drauf, oder?
Nee, an allen 3.
Ah, okay. Ja. Na gut, aber bei GC sind es wesentlich mehr, nicht?
Ja, reichlich.
Also die locken dann nur nicht. Also man kriegt ja ab und zu bei OC-Cache, kriege ich teilweise wirklich nach Monaten, kriege ich dann irgendwie noch einen Lock rein. Übrigens, ich war vor 5-6 Monaten, war ich da, habe mich eingetragen. Bei GC so. Habe ich gleich gelockt, bei OC logge ich jetzt nach. Also.
Das ist, okay. Das ist auch so, ja, muss man mit Bienen locken, ist Quatsch eigentlich, ne?
Ach ja, wenn du dir. Locken bringt Vorteile. Du kannst besser aussortieren, was du schon gefunden hast und was nicht. Und natürlich, du kannst ja, sag ich mal, virtuell den runterholen, wie deine Statistik nach oben geht.
Ja. Statistik, genau, das ist eigentlich der Punkt, ne?
Das ist. Obwohl natürlich bei OC ist natürlich gerade cool, ja, also es gibt ja nicht viele, zum Beispiel 1000 Finder-Leute bei OC, also da gibt's, da kann man wirklich einen Rekord aufstellen.
Mhm.
Ja. Nee, das darf
Grüße, also, Grüße an den Mika.
Mein Projekt läuft weiter, ich habe die Caches bisher immer jetzt jeden Monat einen Cache rausgebracht, werden auch ganz gut angenommen, also die scheinen irgendwie so ein bisschen in der Afterzeit zu treffen. Diese einen habe ich halt bei GC nicht durchgekriegt, den habe ich jetzt bei OC gepublished, gut, dann ist es so. Und für diesen Monat muss ich mir noch was einfallen lassen, langsam drängt die Zeit.
Der Monat ist noch jung.
Ja, nichtsdestotrotz, ich habe auch ein Event besucht. Also abgesehen von dem Blätter-Event.
Richtig.
Und eigentlich war es ja angedacht, du kommst mit.
Wir wollten ein Event besuchen.
Ja, ich habe uns angemeldet.
Doch manchmal will es die Natur nicht so, dass jeder dahin kann. Also habe ich Pipe dahin geschickt.
Die Natur oder der Arbeitgeber?
Nee, der Arbeitgeber, der war gar nicht das Problem. Die Natur. Die Gesundheit.
Ach so, stimmt. Ja, ach, ich verwechsel das gerade. Das war ja was.
Entschuldigung,
ja.
Nee, kein Problem.
Ich stand gerade kurz auf dem Schlauch. Alles klar.
Jo, nee. Also. Hat Obi einfach den Palp dahin geschickt und hat gesagt, Palp, komm, du machst das.
Mach mal genau, Spesen gehen auf mich, hau raus, die Kohle, ess, trink, was du willst.
Die ja, Spesen gehen auf den Praktikanten. Noch.
Bitte?
Nix, alles gut.
Ein Versuch war es mehr.
Spesen, nix gewesen, genau.
Ja.
Erzähl mal, es wird gefährlich.
Ich war in Spremsdorf. Ich war in Spremberg. Wer sich ein bisschen regional auskennt, wir haben im Spree-Neiße-Kreis eigentlich 3 größere Städte, sage ich mal. Das ist Guben, Forst und Spremberg. Ja, und ich war in Spremberg diesmal. Da bin ich relativ selten. Ich war ein bisschen überrascht. In der Stadt verändert sich echt viel. Die bauen da, also die überreisen da riesengroß mittig die Hauptstraßen weg und bauen da neue Kreisverkehre und so weiter hin. Also außer die Waldfee.
Ja, es fährt ja keiner mehr durch Spremberg, ne? Umgehungsstraße gebaut, also Spremberg ist so ein totes Nest geworden. Hä?
war relativ viel los, muss ich sagen.
Also mein Arbeitgeber hat Filiale geschlossen.
Okay.
Ja. Ich war ja jahrelang in Spremberg. Dann kam die Umgehungsstraße und dann... Ja, die haben alle ihre Ruhe jetzt, aber die kleinen Krauter haben auch ihre Ruhe. Die wollen sie gar nicht.
Okay. Also das Event begann 18 Uhr. Ich war relativ pünktlich da. Ich hatte dich kurz vorher noch besucht. Und ich hatte eigentlich zu tun. Also es war einiges los da in der Stadt. Also auch mit Straßenverkehr.
Hast du die wichtigste Frage klären können?
Das wäre?
Warum ist das Event in Sachsen gepublished? Wo ja, wir in also Brandenburg sind.
Die wichtigste Frage, die kann ich vermuten, warum das so ist. Weil nämlich der Event, also beziehungsweise das Event hieß Gefahren beim Geocachen. Wurde veranstaltet von einem Owner und einem Owner-Team, sage ich mal. Also im Prinzip zwei Pärchen, die halt unter einem Nickname cachen gehen. Und die haben eben dieses Event eingereicht und der eine Owner, der das eingereicht hat, der wohnt in Sachsen. Ich vermute mal ganz scharf, dass der beim Event einreichen
standardmäßig
einfach die Maske nicht ausgefüllt hat, richtig.
Nicht beachtet, dass es nicht, dass er länderübergreifend jetzt geht.
Genau. Das ist ja eigentlich kein Thema. Wir hatten ja, erinnerst du dich letztes Jahr an den April-Schatz von Groundspeak?
Oh ja, ich habe ein Mond-Souvenir.
Diese, genau. Also die haben Geocache in die, was die Beringsee oder Nordatlantik. Irgendwo haben sie mitten ins Meer haben sie Caches reingelegt und haben eben die Leute haben das aufgenommen und haben die halt gelockt und war alles schön und haben sich dann gewundert, warum sie für irgendwelche exotischen, naja, mehr oder weniger exotischen Länder eben Souvenire bekommen haben, zum Beispiel Russland, Puerto Rico oder was auch immer oder ein Mond oder was auch immer. Und da stellte sich, oder da war dann wirklich offensichtlich, ich kann halt beim Cache einreichen, kann ich reinschreiben, dass dieser Cache in Honolulu liegt oder was auch immer. Und das erscheint dann halt auch im Cache-Listing so. Und dieses Event in Spremberg findet halt in Spremberg, also in Brandenburg noch statt. Aber ich vermute, dass der Cache-Owner beim Einreichen einfach vergessen hat, da aus seinem Standard Sachsen, was immer drin steht oder wo er halt in seiner Homezone ist, eben das Brandenburg zu machen. Und deshalb steht da eben Sachsen.
Gut, ist geklärt.
Die Frage ist natürlich nur, ob ich meine, wenn ich jetzt den Länderpunkt Sachsen noch nicht gehabt hätte, ob ich also den Bundeslandpunkt, ob ich dafür auch den Bundeslandpunkt bekommen hätte, ich vermute.
Ja, sicher. Da. Bestimmt. Es steht ja Sachsen da, also muss es ja in Sachsen gewesen sein. Ja.
Clever. An die Cache-Owner von morgen, ihr könnt theoretisch einen Cache in Tansania einreichen, der bei euch vor der Haustür liegt.
Wer war noch nicht in Polen? Wollen wir mal eine Dose legen hier? Wir sind fast Polen.
Ja, kannst du machen. Kann man als Völkerfreundschaft oder sowas verproben.
Genau. Nein, Quatsch.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, Falk, warum warst du da?
Weil es ein spannendes, das Event klang sehr spannend in der Ankündigung. Es ging nämlich um Gefahren beim Geocachen. Wir hatten sowas ähnliches schon mal versucht hier, es gab sowas ähnliches schon mal als Stammtisch hier in Cottbus. Und jetzt hat es der ONA... Aiton, ich glaube Aiton wird er genannt.
Aiton, glaube ich.
Hat mit Mickey Mouse 1980 zusammen, das ist das Ona-Pärchen, hat eben dieses Event veranstaltet und die haben zwei Leute gewinnen können, die Vorträge halten, nämlich einen Vortrag zum Thema wirklich Erste Hilfe und einen Vortrag zum Thema giftige Pflanzen und Tiere und beide Vorträge halt wirklich thematisch verknüpft mit dem Bereich Geocachen, also nicht Erste Hilfe, was passiert, wenn sie in ein brennendes Haus kommen, sondern wirklich thematisch und praktisch wirklich auf Geocacher gemünzt. Also auf Sachen bezogen, die wirklich beim Geocache passieren können und wie halt Geocacher mit dem Kram, den sie standardmäßig oder den man naja in der Regel dabei hat oder der auch wieder EK mit drin ist, wie man damit eben wirklich helfen kann. Ja, das war. War sehr spannend. Ich habe natürlich das Aufnahmegerät mitgehabt, habe das Aufnahmegerät auch relativ gut positionieren können. Einzige Problem ist, auf dem Tisch, wo ich stehen hatte, das hatte ich zwar eine gute Akustik zu den Vortragenden, allerdings saßen da Leute dran, die haben auch Handys dabei gehabt, deswegen ist ab und zu so ein kleines Einstreuen dabei und man kriegt halt auch viel ein bisschen Raumakustik mit, aber
hast du nicht gesagt, Handys aus bei den Vorträgen?
Haben also die Vortragenden nicht gemacht.
Vielleicht ist doch zu erwarten. Es sollen doch alle zuhören. Es soll keiner gestört werden.
Ja, und auf jeden Fall die Interviews werden wir, ich denke, hier ranschalten, oder?
Ich würde es mir gerne anhören. Also es wäre schön, wenn du einfach mal Play drückst und dann los geht's.
Gut, dann hören wir es uns jetzt an.
Das alles passieren kann in unserem Hobby. Du bist selber ein Bild, da haben wir einen Rückenrettungsassistent, der hält eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Erste Hilfe und Ideen und Tipps im selbstständigen Helfen. Und im zweiten Teil dann ist Tiere und Pflanzen, die im Wald hochkommen können. Da hat jemanden, da hat er Ahnung, Fachkenntnis. Und da stellt uns eine App vor, die uns helfen im Pann und dann im Anschluss Essen, Trinken und ein bisschen erzählen. Gut, dann Erik.
Ach, ich darf zuerst.
So. Genau, wenn wir uns einmal kurz vorstellen, mein Name ist Erik Schneider, ich bin, wie schon gesagt, der Rettungsassistent, komme aus Weißwasser, 28 Jahre alt, bin nebenbei auch noch mit in der Feuerwehr, genauso wie Carsten und wie Andreas. Und heute erzähle ich mal ein bisschen was zur Erste Hilfe, was alles passieren kann und so weiter und so fort, wie man sich am besten miteinander helfen kann und so weiter und so fort. Dazu habe ich auch ein bisschen Verbandmaterial mitgebracht. Also das wird eine ganz abgeschwächte Version der Erste Hilfe, keine Sorge.
Hast du aber hier irgendwie einen Stempel?
Einen Stempel? Nein, den gibt es heute leider nicht. Gut, dann war ich immer vor, wo sind wir stehen geblieben? Erste Hilfe, genau, das war's gewesen. Wie gesagt, ich habe ein bisschen Verbandmaterial mitgebracht, wo ich, darf ich hier sagen? Stimmt, ja. Genau, wo ich euch ein bisschen was zeige und so weiter und so fort. Dazu brauche ich auf jeden Fall auch mal einen Freiwilligen oder zwei Freiwillige. Wunderbar.
Die Jugend voran, genau.
Ich sag mal, weil kann ja doch sehr viel passieren, angefangen vom Umknicken bis zum Runterfallen, über Schnittverletzungen. Ich sag mal, das war eher selten, aber dennoch kann der Fall eintreten. Und gerade wenn man im Wald steht, dann ist das doch ein bisschen schwierig, wenn man aus dem Wald rauskommt, beziehungsweise, oder wenn man jetzt irgendwo rum, ja, seid ihr jetzt mal umklettert, dass man dort abstürzt und so weiter und so fort. Dann fangen wir am besten mal an mit, sage ich jetzt mal, Schnittverletzungen. Zum Beispiel, wenn man einen Scherben fasst und so gleich und so fort. Wichtig ist, dass man das Ganze steril abdeckt. Wenn meinetwegen eine Scherbe jetzt zu tief drin steckt, dass man die nicht rauszieht, sondern drin belässt und auf jeden Fall auch den Rettungsdienst. Genau, dass die sich das Ganze anschauen. Ich meine, wenn es jetzt bloß ein bisschen oberflächlich ist, ist es halb so wild, aber wenn es doch schon ein bisschen tiefer steckt, sollte man das auf jeden Fall drin behalten. Aufgrund dessen, wenn man die ganze zwei jetzt eine Scherbe rauszieht, dann kann man Gefäße verletzen. Und wenn es gerade eine Arterie ist, dann wird es schon ein bisschen kritisch schwierig, weil da ist die Bestimmung doch nicht so einfach. Wie gesagt, ein Freiwilligen brauche ich. Wer möchte, der darf sich sogar hinsetzen. Also wie gesagt, kommt es dazu, dass man sich jetzt in der Hand verletzt und so weiter und so fort. Das Allerwichtigste erstmal den Arm nach oben nehmen. Das Blut nicht so sehr in den Arm strömt und so weiter und so fort. Außerdem wichtig, sollte es jetzt eine größere Verletzung sein, hat man die Möglichkeit, hier unten das Ganze abzudrücken. Hier merkt man auch sehr gut den Puls. Und wenn das abgedrückt ist, dann wird der Blutfluss natürlich gestoppt. Und man kann anfangen, wenn man jetzt noch sich einen zweiten dazu holt, wenn man zu zweit ist oder zu dritt, das Ganze zu verbinden. Ist das nicht möglich, kann man sagen, können Sie mal bitte, kann man denjenigen anweisen, das Ganze zuzuhalten. Wichtig ist hinsetzen, beruhigen, die psychische Betreuung ist natürlich äußerst wichtig. Und sagen wir mal, wenn man jetzt hier oben, sagen wir mal, die kleine Narbe nehmen wir als Wunde.
Ja, super.
Wenn man sich, genau, Sterilium, legt das drauf. Nimmt sich eine Binde. Sollte jeder kennen vom Erste-Hilfe-Kurs. tue das richtig schön fest umwickeln. Sollte man jetzt merken, dass hier immer noch Blut durchkommt, hat man die Möglichkeit, mit einer Zeitenbinde, jeder wird einen Erste-Hilfe-Kasten dabei haben, die draufzulegen und das Ganze jetzt nochmal zu umwickeln. Ganz wichtig dabei ist, dass die Binde zubleibt, weil diese auch das Blut aufsaugt und so weiter und so fort. Deswegen ist es immer wichtig, dass die in der Verpackung drin bleibt. Dann wird das Ganze richtig fest umwickelt. Und sollte es jetzt immer noch durchbluten, hat man immer noch die Möglichkeit, immer wieder und immer wieder eine Binde rumzumachen, solange es richtig fest ist. Und dann hört meistens auch schon die Blutung auf. So, wird schon hell. Genau. Und wie gesagt, wenn jetzt wirklich etwas tiefer die Scherbe oder das Gleiche drinstecken sollte, der Fremdkörper drin behalten und den Rettungsdienst rufen. Ich habe gesehen, es gibt so eine App für den Wald, ich weiß nicht, ob wer die kennt mit diesen Wegepunkten.
Zeige ich da noch.
Achso, die habe ich nicht, durch Zufall habe ich die heute gefunden. Die App, genau. Und wo man dann ruhig sich einen Treffpunkt und einen Rechner ausmachen kann. So, machen wir weiter. Wenn man jetzt zum Beispiel umknickt, was hat man da für Möglichkeiten?
Huckepack,
ja. Oder Schienen, genau, Schienen zum Beispiel. Da hat man die Möglichkeit, ich sag mal, gerade wenn man draußen ist, dass man sich, ja, alternativ, niemand wird jetzt so ein Sam-Splint aus dem Rettungsdienst mitnehmen, den man einmal aufklappt. Die Extremität, also das, den Arm oder das Bein ruhig stellt, das umzumachen. Da kann man zum Beispiel Stöcke oder das Gleiche nehmen. Dass man das rummacht, schön rumwickelt und ruhig stellt auf alle Fälle. Das sage ich jetzt mal das Ganze. Und dann ist es natürlich immer sinnvoll, das Ganze zu kühlen. Da gibt es auch diese Pull-Packs-Alternativen. Drückt man einmal fest zusammen, wärmt es schön kalt, ich kann das dann rumgehen, dann sieht man ein bisschen kühlen. Die kann man kaufen, richtig, genau.
Kann man die öffnen oder war das einfach?
Nur einmal. Genau. Die sind mit einer Blase drin, wenn man die zerbricht, dann wird es kühl. Ja. Dabei ist aber wiederum wichtig, dass auch in dem Fall eine Kompresse vorher runtergelegt wird, wegen Erfrierungsgefahr. Zuerst die Kompresse und dann genau, die Kühlung. Und das dann durch Verbindende. Ja. Weiter geht's, wenn das Bein jetzt, sage ich mal, nicht, wenn es jetzt gebrochen ist, wie verhalten wir uns da, wenn das Bein gebrochen ist?
Im Abwehrbereich, nicht bewegen, oder? Damit sich nicht die Knochen gegeneinander...
Genau, richtig. Dann ist genauso wichtig hinlegen.
Also doch tragen, ja.
In den meisten Fällen wird es so sein, wenn das Bein oder der Arm gebrochen ist. Also wenn man jetzt wirklich eine richtige Fraktur hat, gibt es einmal die geschlossene, die geöffnete Fraktur. Man sieht die Fehlstellung, die sollte man auf jeden Fall dabei behalten. Und im schlimmsten Fall guckt der Knochen raus. Das dann ruhig steril abdecken, zubinden. Und da ist wichtig, in den meisten Fällen kommt es zum sogenannten Schock vom Patienten. Also von der Person. Genau. Da ist genauso wichtig, egal ob draußen 35 Grad sind, der Wärme abhält. Also dass man dann zum Beispiel hätte jeder diese Rettungsdecken hat und dass man die Patienten auf jeden Fall zudeckt. Ja. Weil das so ist, wenn der Patient im Schock ist, zentralisiert sich der Körper mit dem Blut. Das heißt, es werden nur die lebenswichtigen Organe wie Herz, Nieren, Leber und Gehirn durchblutet. Genau, und der Rest ja, wird nicht mehr durchblutet. Und dadurch kommt es dazu, dass es zum Sauerstoffunterangebot kommt und ja, die Patienten recht schnell ausfüllen. Das ist genauso wichtig, den Wärmeerhalt aufrechtzuerhalten und den Notruf natürlich abzusetzen. Die Nummer wird ja hoffentlich jeder kennen. Ich hatte auch schon den Fall, dass die Nummer da nicht so bekannt war. Ja, deswegen frage ich lieber nochmal. Genau. Sollten Fragen sein, wo ich gleich fragen.
Scheiß Silber da irgendwo, Gold auch hier.
Ist schön kühl auf dem Fall. Genau. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Wenn jetzt der Arm gebrochen ist, muss man den ja irgendwie ruhig stellen. Da gibt es sogenannte Dreieckstücher, das ist jetzt allerdings kein wirkliches Dreieckstuch, aber es erfüllt trotzdem seinen Zweck. Wir haben die Möglichkeit, der betreffende Person zu sagen, wenn der Arm gebrochen ist, dass sie den Arm einmal ranhält, mit der anderen Arm festhalten.
Wie bitte? Mit der aufstehen.
Bein raus, wir sitzen da, das Arm raus. Dass wir den Arm ruhig stellen. Da bauen wir uns eine Art Dreieckstuch. So. Selbst das mir ein bisschen durchsehen.
Wie lange hält denn so das Feedback?
Das Feedback, das hält ungefähr eine Stunde. Genau. Dann haben wir eben die Möglichkeit, den ganzen Arm zu nehmen man muss beachten, der Patient wird sehr viele Schmerzen haben. Also der wird sich da auch schon ordentlich äußern. Prellungen sind meist schlimmer als Brüche, also Prellungen tun mehr weh als Brüche. Eben weil das Problem ist bei Brüchen, dass die Patienten meistens erstmal in die Schocksymptomatik fallen und dann keine Schmerzen, nichts haben. Gut zu erkennen, sie werden blass, zittrig, ihnen wird kalt. So, mal gucken, ob das jetzt so klappt mit meinem. So, und dann nehmen wir das Ganze und machen hier hinten einen Knoten. Wichtig ist, der Knoten sollte weiter an der Seite sein. Nicht hier oben, weil das tut dann irgendwann weh, weil die Blätter Last vom Arm hier ist. Wichtig, wenn Brüche sind, man muss beachten, beim Arm sind es 1,5 bis 2 Liter, die verloren gehen an Blut. Beim Bein bzw. Oberschenkel sind es 3 bis 4 Liter. Ja. Wer weiß, wie viel Liter Blut der menschliche Körper hat? 76 Liter, genau. Jetzt müssen wir ihre Haare hier rausnehmen. Das ist nicht so. Ja, macht sie jetzt natürlich hier nicht so ideal, weil es kein direktes Dreieckstuch ist. Alles noch kurz überlegt. Können Sie fallen lassen? Genau. So würde das Ganze dann aussehen. So, genau, die Haare sind aufgegangen. Jetzt hat man noch die Möglichkeit, hier drum noch zusätzlich eine Binde um den Körper zu machen. Damit macht man den ganzen Arm noch einmal komplett gut.
Jeder hat sich zusätzlich
gehalten. Was ist auch wichtig? Ja, Personen zum Beispiel nach Insektenstich, die allergisch reagieren. Kann ja doch im Wald passieren, beziehungsweise, was Andreas dann ansprechen wird, mit Giftpflanzen und dergleichen, da ist es absolut von vorn, sofort den Blutdruck zu gehen. Also jetzt nicht irgendwie zu trinken oder dergleichen gehen, also das versuchen zu verdünnen, gerade bei Laugen und Säuren und so weiter und so fort. Ja, das ist wirklich dann wichtig, auch einen Treffpunkt auszumachen, gut zu bewahren, den Patienten psychisch zu betreuen. Ja, und sollte es dann doch dazu kommen, dass der Patient bewusstlos wird, durch die Vergiftung, dann ist es eben wichtig, da möchte ich aber jetzt auch nicht so konkret drauf eingehen mit der stabilen Seitenlage, das wird ja jeder beherrschen. Genau, damit die Atmung überprüfen bzw. noch überstrecken, dass die Atmung erhalten bleibt, bis hin dann diese auch versagen mit einer kompletten Reanimation. Ja, für weiterhin noch Fragen.
Wir werden gerade so das praktische Pennerplatz rein. Du bist jetzt im Wald irgendwo, der Mann fällt in Schock oder die Frau.
Ja.
Fragst du natürlich den Rettungsdienst zu.
Das ist so. Das ist bei uns in der Leitstelle ist es so, also eigentlich überall auf der Leitstelle. Wenn das Handy gibt ein Signal ab, also sogenannte GPS-Koordinaten, und die sind bis auf 10 Meter genau. Durch die Funkmasten und so weiter und so fort, und der Disponent kann dann zusätzlich manuell. Die kommt tatsächlich, ja.
Okay.
Und der Leitstellendisponent kann zusätzlich nochmal manuell genau auf den Meter die Koordinaten, die vom Handy gesendet werden, reingeben. Also das ist auf jeden Fall möglich. Und wenn es wirklich tief im Wald ist, wir haben auch noch, also ich sag mal, gerade hier in der Region noch 4 Hubschrauber stehen, die auch jetzt sich auf die Suche machen können. Ja, also so läuft das Ganze. Also im meisten Fall hat es immer geklappt, ja. Außerdem noch Fragen. Habt ihr noch Fragen? Alles klar.
Also ich hatte irgendwann einen Hubschrauber gehabt, wirklich.
Ja.
In Weißwasser, am Bahnhof.
Am Bahnhof? Das war aber nicht ich da.
Nee. Das war die finale Dose von dem geschossenen Weißwasser. Also ich habe es ja hochgepackt und noch ein Auto drin und dann war es weg. Also das ist ja, da war ein Straßenautostand.
Genau. Man muss bloß aufpassen, wenn jetzt wirklich was passiert wie in der ganzen Rechtsgeschichte. Also wenn jetzt Ihre Frau was passiert, oder Sie bauen einen Unfall oder dergleichen, dann haben Sie dann ein großes Problem. Also rein theoretisch, weil es passiert aber jetzt nichts, aber wir müssen den Rettungswagen rufen, der muss dann kommen, die Erstversorgung. Das ganze Präklinische, also außerhalb vom Krankenhaus, was vorher passiert, das ist immer so mit das Entscheidende, das ganz Wichtige. Weil Sie ganz bestimmt erlebt haben, in die Notaufnahme rein, machen Sie das mal.
Kein Problem.
Du brauchst ja.
Genau, richtig.
Ja, gleich nach Hause.
Durch Überlastung und so weiter und so fort, beim Rettungsdienst kann man sich sicher sein, dass da innerhalb, in den meisten Fällen, ich sag mal 95% der Fälle innerhalb von 10 Minuten da ist, also 12 Minuten lang.
Ja, das ist dann auch nicht, oder?
Genau. Da ist man dann in diesem Kreislauf drin, in dieser Rettungskette. Ja. Und da wird auch schon alles vorher gemacht. Von unserer Seite her kann ich gerade nur sagen, angefangen von Blut abnehmen, Flüssigkeit, was wir brauchen, Sauerstoff, was ja gerade wichtig ist bei Brüchen, Genau, Schienung, Ruhigstellung bis hin zur sogenannten Retrosektion. Also wenn der Knochen jetzt wirklich verschoben ist, dann machen wir das schon vor Ort, dass man den Knochen wieder reinschiebt. Weil es auch vielmals so ist, dass die Patienten Kribbeln haben, keinen Puls mehr haben. Ja. Und das muss dann schnellstmöglich alles wieder in die richtige Stellung gebracht werden.
Also Schrankmerksanitäter fahren auch raus. Wir wissen das aus eigener Erfahrung, wir haben einen Cash gelegt oder unser Kind. Mhm. Kinder sind losgestürzt, wollten den Cash runterlassen. Oma dachte, ach, um Gottes Willen, rennt hinterher, kriegt die Dose auf den Kopf. Die haben halt auch einen Rettungsmann gerufen und der ist halt auch wirklich rausgefahren. Hat halt Oma eingesammelt und dann ging es in die Notaufnahme.
Also der Rettungsdienst, der wird auch kommen, definitiv. Ich sag mir, das sind wir dann noch nicht schwer, um zu wissen, das ist was für ein Rettungsdienst, das nächste Rettungsdienst. Genau. Das war dann schon am Telefon.
Aber die sind rausgefahren und der Oma geht so Gott sei Dank jeder gut.
Also. Das ist immer das Wichtigste.
Genau.
Ja. Ich sag mal, wer klettert alles von Ihnen? Genau. Da gibt es auch, wir hatten schon mal was von Hängetrauma gesagt. Das ist auch so ein Thema, das Hängetrauma. Wenn man jetzt abstürzt und so weiter und so fort in seinen Seilen hängt, da ist es auch wichtig, dass schnellstmöglich die Hilfe kommt, eben weil die Beine abgedrückt werden, beziehungsweise das kann Carsten am besten zeigen, weil das habe ich bei ihm gelernt, sich dann sozusagen so ein bisschen selbst so hochzuziehen und so weiter und so fort, dass man da nicht einfach so hängen bleibt, sondern dass man sich dann selbst hochzieht. Der Herr dahinter hat noch eine Frage.
Wie kostet es für den Einsatz bei einem normalen Krankenhaus?
Ja, auch wenn es Hobby ist. Ja, auch wenn es Hobby ist, genau. Also läuft jetzt nicht über irgendeine Berufsgenossenschaft, also sind dort angestellt, aber das ist ja nicht der Fall. Ja. Das heißt, bezahlt ganz normal, selbst wenn es jetzt schuldhaft wäre oder dergleichen, das bezahlt immer die Krankenkasse. Ja. Man muss natürlich eine Zuzahlung geben für den Rettungswagen bzw. für Notarzteinsatzfahrzeuge oder Hubschrauber und die laufen sich auch 20 Euro, glaube ich. Ja, das ist halt unser Deutschland. Gut, ja. Okay. Sonst keine weiteren Fragen mehr sind? Zum Schock, ja. Genau, zum Schock werde ich nochmal kurz vorstellen. Das ist ein gutes Thema. Eben, wenn es jetzt zu Brüchen kommt oder dergleichen. Beim Schock ist es so, da habe ich ja schon mal so ein bisschen was erzählt, also dass der Körper sich zentralisiert, das sind auch die wichtigsten Organe, die geblutet werden. Und da ist es eben auch wichtig, Ruhe zu bewahren, den Patienten oder den Kollegen zu unterstützen, psychisch gesehen, und den Wärme halt aufrechtzuerhalten, das habe ich ja vorhin auch schon mal alles erzählt, genau. Und äußern tut sich das Ganze eben, indem der Patient blass wird, die Lippen werden rau, kaltschweißig, und daran sieht man halt, dass er so ein bisschen, sollte der Patient jetzt wirklich richtig, dann heißt es die Beine hoch, Körper flach legen, Beine hoch, damit das Rest nur aus den Beinen noch mit zum Körper geht, ja.
Und geht zu Hause, Beine hoch an.
Genau, geht zu Hause, wenn er schwindelig wird, Beine hoch, genau, und dann passt das. Und wichtig ist eben mit den Stellen, wo jetzt was gebrochen ist, dass du wenig wie möglich versuchen zu belasten bzw. anzufassen. Ja. Genau. Und sollte man sich jetzt wirklich irgendwie verknickt haben, umgeknickt haben, da hat man auch die verschiedensten Möglichkeiten, mit Ästen, mit Stecken und so weiter, sich das so ein bisschen zu mauern. Ja. Oder man hat eben so einen schönen Sandstift. Gibt es noch ein Kleinformat für die Finger. Wichtig ist, wenn man sich einen Finger bricht, da kann man ja auch nochmal dazu sagen, nicht bloß den einen Finger einwickeln, sondern immer zwei Finger einwickeln. Und das ist auch mal wichtig. Genau. Ja, so mal als kleiner Aufschluss. Wenn Sie sich jetzt einen Finger brechen, zum Beispiel, irgendwo ran und so weiter, dann nicht bloß den einen Finger einwickeln, sondern immer zwei Finger einwickeln. Das ist wichtig, dass das Ganze stabilisiert wird. Ja. Genau. Gut, da war es das jetzt auch von meiner Seite.
Anfangen werde ich mit den Prozessionsspinnern, bestimmt schon mal gehört. Die gibt es leider nicht nur für die Eichen, sondern auch für die Kiefern. Also wir haben ja nur Kiefernwälder hier, also Sachsen-Brandenburg ist ja dann fast identisch. Also auch dort nur diese Raupen vor. Das Problem bei den Raupen sind die Haare. Ich gebe da nochmal Bilder rum. Das sind aber nicht die langen Haare, die man da zieht, sondern eigentlich die Raupe, wenn sie sich beugt, machen sich Taschen auf und da kommen winzige Brennhärchen raus und da ist ein Gift drin, sage ich jetzt mal so, Eiweiß, und das gibt allergische Reaktionen. Das kann von wie Mückenstich, so ein bisschen die Krabbeln, bis hin zu akuten Asthma oder Kreislaufproblemen führen. Ja, ich gebe jetzt hier mal ein paar Bilder rum. Also die Raupen treten einzeln auf oder meistens in Prozession, also in einer Kette. Ja. Wie gesagt, auf den Bildern seht ihr das. Die Gefahr besteht dabei, wie gesagt, von Mai bis August, wo die aktiv rumrennen, bis die sich in ihr Nester zurückziehen und sich dort häuten. Die Häute, also der Rest, was übrig bleibt in diesen Nestern, können über Jahre aktiv bleiben. Es ist also nicht so, die hat sich gehäutet, alles ist gut, sondern die Haare sind halt immer noch drin. Und wenn ihr dort aus Versehen hochklettert oder ein Gebüsch irgendwie rein, könnt ihr euch das trotzdem noch hochwehen. Über Jahre noch holen. Ja. Also da vielleicht gucken, ob man was sieht. Also für die zum Beispiel, die klettern, die Nester sind meistens dann an unten nass, dass er das nie, vielleicht den Boden eben nicht nimmt. Ja. Also das ist eigentlich die Gefahr für diesen Raupen, ne? Die kleinen Fremdhaare. Was anderes machen die nicht? Die fressen eigentlich bloß die Bäume, dachte ich. Ja. Aber wie gesagt, die Gefahr für Menschen besteht da. Ich habe selber schon mal Kontakt gehabt, da war hinten dann alles, das juckt mehr weh mit dem Stink und alles andere. Also das ist schon toll. Siehst du, ja genau, da haben wir noch ein Bild. Also das ist bloß mal ein Bild, zeig ich nochmal. So eine Pustenartig, die dann die Haare, also starker Juckreiz. Weitere Tiere, ich tue sie bloß mal kurz nennen, jeder wird sie sicherlich kennen. Wespe, Biene und Hornisse. Ist jemand allergisch? Weiß das jemand schon? Genau. Ist auch nicht zu unterschätzen. Ja? Wobei man sagen muss, die Hornisse ist nie gefährlicher wie Wespe und Biene. Der Unterschied zwischen Wespe und Biene mit dem Stechen, weiß das mal jemand?
Ja.
Ja. Ja. Biene stirbt, Wespe
genau.
Zieht den Stachel raus.
Nee, die Biene stirbt, zieht sich raus. Die Wespe kann mehrfach.
Wenig.
Ja, und die Hornisse kann auch mehrfach. Also wenn man nur so ein Nest haben und das sind dann Wespen, kann es passieren, die drei, vier Mal, bis das alle ist.
Aber bei der Biene ist noch der Giftsack mit drinstecken.
Richtig, und der tut weiter pumpen. Ja, also wenn man sollte, kann man rausziehen sicherlich, aber die Biene ist dann. Also irgendwann ist das vollzeitig, weil das liegt da tot am Boden, aber die Wespen, die können eben so lange, bis die nicht mehr drin haben. Also das geht eine Weile. Also für die Allergiker sind, da gibt es bestimmt so eine Mittelchen, nicht? Oder so? Genau, das wäre dann für so eine Leute dann relativ wichtig. Die dritte Tiersorte, die ich noch mit nennen möchte, hat jeder bestimmt schon mal gesehen gehabt, selber Zecken. Ja. Da gibt es zum einen diese Gehirnhautentzündung und neuerdings vermehren sich die Borreliose-Bakterien. Und die Gefahr ist dabei, dass man vielleicht bloß beim Einstich einen roten Punkt hat, ja, aber die Krankheit, die ausgelöst wird, erst nach Jahren erkannt wird. Ich hatte das in meiner eigenen Familie, da ist das nach 10 Jahren erst ausgebrochen und das spiegelt sich dann wieder, es kribbelt in die Finger oder man hat so ein bisschen nervenmäßig und so und bis man das rausgefunden hat, kann dann auch zum Herzen gehen und so weiter und so fort. Also wenn man weit ist, Zeckenkontrolle, klar. Und wenn man so einen Punkt findet, sollte man eigentlich zum Arzt gehen, dann kann man das Blut untersuchen. Wenn man nämlich sowas hat, gibt es Antibiotika. Ja, weil wenn das nämlich nach 10 Jahren herrscht, kann das schon sehr weit drin sein, im Rückenmark oder sonst irgendwo. Und dann ist die Gefahr sehr groß. Ja. Das sollte es erstmal für die Tiere sein. Für die Pflanzen komme ich zu einer, wer ist Allergiker hier? Normal auf Gräser oder auf normale Pflanzen gibt es da welche? Da ist bestimmt der Begriff Ambrosia bekannt. Ja. Die Ambrosia ist für Allergiker gefährlich, weil zu akuten Asthma das führen kann, also richtig schwer, dass das Gefühl schwillt. Eine Pflanze zeige ich gleich noch. Und die Ambrosia ist aber auch für nicht Allergiker gefährlich. Ja, durch die Keule sind sehr aggressiv. Kann also dazu führen, dass die Atemwege zuschwellen. Also wenn man, ich gebe hier nochmal rum, ich habe hier nochmal die Ambrosia und die ist ähnlich verwandt wie den Beifuß. Ich kenne vielleicht auch viele. Da gibt es dann, also die Ehen haben zum Beispiel, der Beifuß ist unten weiß in den Blättern, das wäre jetzt weiß und behaart und die jetzt braun. Die Blüten sind die weiß und dann gelb. Wenn man die findet, sollte man.
Ambrosia ist gelb.
Genau, das sind die Gelb. Da sollte man vielleicht nicht unbedingt durchrennen. Blütezeit ist August, September, je nachdem wie das Wetter ist, vielleicht bis Oktober. Das ist auch ein relativ langer Zeitraum. Ja, also auch für Nicht-Allergiker ist die gefährlich. Ja?
Also furchtbar, das Jucken, aber nicht wie Rückenstich, sondern kleine rote Pünktchen, könnte das von Ambrosia zum Beispiel sein?
Nee, Ambrosia sind Pollen, die gehen bloß hier, die machen am Ende nicht. Das könnte, ohne jetzt, Brennnessel gehe ich jetzt mal nicht, aber es könnten vielleicht Raupen gewesen sein, was ich vorhin gesagt habe, mit den Haaren. Ja. Oder altes Nest oder was auch immer gewesen ist, das kann möglich sein. Weil die Ambrosia, das sind die Pollen, die gehen bloß über die Ambrosia. Das hat mit dem Schuh tun, ne? Ich habe jetzt hier noch eine Pflanze mitgebracht, da würde das passieren. Findet man häufig an alten Müllhalden oder Ödland oder an Gewässern, und zwar die Herkulesstaude. Die kann bis zu 3 Meter hoch werden, große weiße Dolden, wenn sie blüht. Markant ist hier, die gibt es auch eine Unterscheidung, der Stängel ist rot, seht man auf den Bildern, rot gepunktet. Diese Pflanze ist verdammt gefährlich, weil der Saft, der drin ist, reagiert mit dem Sonnenlicht. Das geht bis hin, ich habe da noch ein schönes Bild, bis hin zur Verbrennung 2. Grades. Ja, aber das kann man ja auch einatmen, weil wenn die Pflanze zum Beispiel in größerer Staude, sagen wir mal, stehen, gasen die auch aus. Wenn ich das einatme, kriege ich genauso akutes Asthma, Kreislauf, was weiß ich, was ich alles kriegen kann. Ich habe also hier die ganze Woche Papier damit gemacht. Jetzt davon zeigt mal so eine Blasenbildung nach so einem, ich sag mal, nach so einem Angriff, Attacke, ne? Aber nur in Verbindung mit Sonnenlicht. Also eine äußere Reaktion. Die Jacke würde reichen, aber da muss man aufpassen, wenn man, sag ich mal, an die Pflanze ankommt und dann die Jacke vielleicht irgendwann anfasst, ne, kann es sein, dass ich es dann auch wieder drauf habe. Also man sollte bei so einer Pflanze dann wirklich Abstand haben, sag ich mal. Also die sieht man, das sind
ja... Kann man das abwaschen oder so
vielleicht? Ja, Waschmaschine rein, genau. Waschmaschine rein und dann ist es wieder
drauf. Nee, ich stelle
das
nicht raus.
Das ist Wasser. Da müssen wir dann Wasser. Das ist ja auf alle Fälle verdünnen. Dann ist es nicht mehr so hochprozentig. Also verdünnen auf alle Fälle. Das wäre sicherlich auch eine Möglichkeit, wenn du es hast, verdünnen. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit. Ja. Gut, hat jetzt jemand zu dieser Thematik noch Fragen? Ja?
Bei den Positionsspinnern, wenn man da einen Boden hat,
zum Beispiel. Also, wenn man das jetzt einmal auf der Haut hat, wie diese kleinen Pickelchen, wenn man jetzt also keinen Kreis und Schlimmeres hat, sondern nur den Juckreiz, dann behandeln die Mückenstich. Ja, kühlen Zeugs drauf oder gibt es irgendwelche Salben, was anderes. Das geht dann auch wieder weg, aber man muss eben noch passen, das ist verdammt juckig, ich sage mal so, dass man sich das nicht wirklich macht.
Müssen Asthmatiker da jetzt besonders aufpassen bei so Pflanzen?
Ja. Also Asthmatiker sind natürlich, weil sie eben schon das Problem, sagen wir, haben mit erst, nicht? So wie Allergiker, die sind ja schon vorerkrankt. Da ist immer, aber ich habe auch schon gesagt, also Unbetroffene kriegen trotzdem, aber vielleicht nicht ganz so schlimm wie die Grippe, wobei sie nicht geimpft hat, ne? Vielleicht mehr als so.
Also schon 1,50, 1,70 hoch.
Und noch weiter sparen. Da komme ich nochmal zur Sache Waldbrand. Da fange ich gleich mal an mit Brandenburg. Wir befinden uns ja gerade da drinnen. So. Also. Besteht natürlich laut der Gesetzeslage ein ganzjähriges Rauchverbot im Wald. Ja, also nicht bloß wie es in anderen Bundesländern ist, von dann bis dann, sondern ganzjähriges Rauchverbot im Wald. Das bedeutet natürlich auch Lager- und Grillfeuer. Ja. Im Wald nicht gestattet. In Brandenburg gibt es aber hier einen Unterschied. Wenn ich 50 Meter vom Wald entfernt bin oder auf meinem Grundstück 30 Meter entfernt bin, dann kann ich rauchen, kann ich dort drillen, dann ist es straffrei. Wer erwischt wird, kann mehrere tausend Euro bezahlen. Wenn dann auch ein Waldbrand entsteht, sagen wir so, dann wird es noch teuer. Ja, also das sind die Brandenburger, weil die sind ja nur relativ waldbrandgefährdet, die sind da auch hinterher. Wenn sie jemanden erwischen, also das wird dann recht teuer. Ja. Grillen, es gibt Möglichkeiten, die kann man aber bei der Forst erfahren. Es gibt auch Grillplätze im Wald, aber da muss man, wie gesagt, die Genehmigung einholen, also anfragen, Genehmigung, und dann es ist es noch abhängig von der Brandgefahr, also von der Warnstufe. Ja, aber sonst gibt es das so, aber ohne ein freiwilliges Anmelden oder Fragen oder wie immer geht es nicht. Ja. So, ihr seid ja sicherlich manchmal auch mit dem Auto unterwegs, weder auf die Waldwege noch vorne die Einfahrt zu parken. Gibt es auch Ärger, gibt es auch Ordnungsgeld. Ja. Also da müssen wir dran denken. Das ist eigentlich zu Brandenburg. Zu Sachsen ist eigentlich das fast dasselbe. Wie gesagt, ganz hier das Rauchverbot mit dem Grillen ist klar und Lagerfeuer. Hier ist der Mindestabstand sogar 100 Meter vom Wald. Also ihr könnt ja nie bis 50 Meter daneben, dann müsst ihr sogar 100 Meter davon Abstand halten. Wege zufahren oder nie auf trockenem Gras stehen, habe ich schon gesagt. Ein Unterschied ist, ich weiß jetzt ja nicht, wer hier in welchen Ländereien hier irgendwo eure Cash-Dinger da sucht. Im Landkreis Nordsachsen, das ist oberhalb von Leipzig, da gibt es eine Besonderheit, ab der Waldbrandwarnstufe 4 dürft ihr im Wald nur noch die Hauptwege benutzen. Da dürft ihr euch nicht mehr auf den schmalen Wegen oder überhaupt im Waldgebiet aufhalten. und ab der Warnstufe 5 gar kein Waldweg mehr. Also auch da wieder, wenn er dort aufstürzt, wird er auch nicht bezahlen. Also das ist der Landkreis Nord-Sachsen, das ist oberhalb von Leipzig, das ist der Einzige, der das gemacht hat. So, und zu guter Letzt, deswegen habe ich mit Sachsen jetzt abgeschlossen, das Land Sachsen hat ja diesen Jahr die sogenannte Waldbrand-App. Kann man sich im Google Play Store runterladen, für die, die in Sachsen sind, also nicht bloß wohnen, sondern auch dort Geocache machen. Wenn man diese App hat, wird die aktuelle Waldbrandwarnstufe angezeigt und der aktuelle Standort wird angezeigt. Also GPS genau, wie Erik vorhin schon erzählt hat, mit 10 Metern Genauigkeit. Dort ist dann auch eine Vorhersage für die nächsten Tage. Da kann ich zum Beispiel gucken, vielleicht kann ich ja ein Zwerg in den Wald, ne? Das ist vielleicht gar nicht so uninteressant. Dann ist dort eine kleine Infoseite, wie kann ich einen kleineren Waldbrand natürlich selber löschen. Und da gibt es eine extra Möglichkeit, die Meldung. Also ich habe da extra ein kleines Fenster, da kann ich drauf tippen, dann geht der Notruf an die Leitstelle raus. Wo ja so nicht erst 112 wäre, das kann ich da noch machen. Und da ist auch der Hinweis, was muss ich alles sagen? So, was muss ich denn alles sagen, wenn ich jetzt, das könnte ja auch zum Rettungsdienst passen, wenn ich jetzt dort Notfall habe, was muss ich sagen? Das wird sich vielleicht weniger interessieren. Nein, also wie gesagt, sagen, was ist, klar. Und wie er schon gesagt hat, den genauen Standort. Den genauen Standort muss man sich merken, wo bin ich langgefahren, ist doch vielleicht ein Hinweisschild, ist ein Gendarme, hat der Namen.
Und
kurze Frage,
die können das nicht orten? Also, dass sie dann
die können das orten, wie er schon gesagt hat, aber ich würde mich darauf nicht hundertprozentig verlassen. Ja, also die können das sicherlich orten, aber es kann immer technisch irgendwas sein. Diese App bietet die Möglichkeit, wie gesagt, die sendet das separater nochmal hin. Und hier kann man dann den nächsten Rettungspunkt, das ist auch wieder in Sachsen, da sind in den Waldgebieten, im Abstand von, ich weiß nicht, 3-4 Kilometer, gibt es Rettungspunkte. Die sind immer an der Bundesstraße, an der Staatsstraße, Anne. Und da steht draußen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, grünes Schild mit so einem Kreuz drin. Und da steht Rettungspunkt, Landkreis Görlitz mit der Nummer H35 oder wie die auch immer heißt. Und mit dieser App wird der nächstmögliche angezeigt. Da steht zum Beispiel drauf, in 350 Meter ist der Rettungspunkt der und der. Das könnt ihr also melden. Dann wissen die, wie Erik schon gesagt hat, wir müssen dorthin fahren, also Rettungstreffpunkt ausmachen. Ja, also ihr wisst dann, wie der nächste der Rettungspunkt oder wie weit der nächste entfernt ist. Oder ihr könnt dann umschalten auf Google Maps und dann seht ihr, wo ihr lang müsst. Also die App ist gar nicht so verkehrt.
Das ist alles in der Hand-App gewesen.
Ha?
Alles in dieser Hand-App.
Das ist alles in dieser Hand-App. Also die ist, wie Sie sagen, nicht schlecht. Ja. Ist aber in Verbindung, wie gesagt, in Sachsen mit den Rettungspunkten, was ja hier leider noch nie ist. Sonst könnte man das auf der Brandung nehmen, aber da funktioniert es halt nicht. Das sollte es mal gewesen sein zur Thematik. Gibt es hier noch Fragen dazu?
Ja.
Habe ich ja gesagt, das ist nur, also in Sachsen, also in Brandenburg hat es mal gehabt, dass ab der höchsten Warnstufe komplett verboten ist, das haben sie weggenommen. Das, was jetzt, was ich gesagt habe, also Landkreis Nord-Sachsen, da gibt es das mit der Tür, mit der Wohnung, kann man auch bei der höchsten Warnstufe im Wald, aber man sollte die Wege nicht verlassen. Das ist auf alle Fälle. Es gibt dort keine, wie gesagt, außer in den Landkreis, was ich gesagt habe, gibt es keine Grundlage, die das verbietet. Aber wie gesagt, auf dem Weg, weil die Forstbehörde sagt es mal, aus eigener Sicherheit, im Wald Meißel in den Rand gefasst, aber es ist nicht verboten. Gibt es weitere Fragen? Gut, dann bedanke ich mich.
Hey, das war toll. Das war sogar fast zeckenfrei. Ich meine, wir sind ja gewohnt, dass immer wieder von Zecken und Dornen gequatscht wird. Aber hey, hier ging es ja mal um Gefahren. Und ein bisschen darum, was muss der Obi machen, wenn der Falk vom Baum fällt?
Fang mich.
Ich fang dich nicht, aber ich mache auch keine Mund zu. Nein, das mache ich nicht. Da rufe ich einen RTW.
Ich unter mich, damit ich weich falle.
Aber in diese gemütliche Liegeposition lege ich dich. Wie sieht es bei dir aus? Bist du medizinisch geschult? Bist
ich habe
einen Ersthelfer. Hast du sowas?
Ich habe ein bisschen gestaunt, ganz kurz, weil du das mit den Zecken erwähnt hast, dass nämlich der Vortragende über die Gefahren im Geocachen, der redet immer von einer Herkulesstaude und irgendwas klingelt und dachte mir, Herkulesstaude, das sagt mir irgendwas, keine Ahnung. Dann, als er fertig war, dachte ich mir, der hat doch aber gar nicht über den riesen Bärenklau gesagt und wollte mich schon ein bisschen darüber beschweren. Und dann machte es plötzlich Klick, weil die Herkulesstaude ist ja der Riesenbärenklau.
Ah, okay.
Und das ist ein ganz widerliches Ding. Das hat nämlich dieses komische Foto, so ein phototoxische Eigenschaften oder sowas. Also im Prinzip dieser Saft, wenn du die mit der Pflanze in Kontakt kommst, hast du
eben... Reagiert mit Sonnenlicht, ne?
Genau, reagiert auf das UV-Licht von der Sonne. Also wenn du mit der Pflanze in Kontakt kommst und es ist dunkel in der Nacht, ist vollkommen in Ordnung, passiert ja gar nichts. Aber sobald er anfängt, die Sonne zu scheinen, UV-Licht reinkommt, kann es zu hochgradigen Verbrennungen führen. Ich habe mal so ein YouTube-Video gesehen, da hat irgend so ein angehender Medizinstudent oder sowas, hat sich im Selbstversuch eben mit dem Zeug beträufelt. Der hat auch nach einem Tag oder nach zwei Tagen abgebrochen, weil wirklich die Haut da irgendwie verätzt und also war eklig.
Das sah schlimm aus. Der hat Blasen gehabt auf dem Arm. Ich habe das gesehen. Wie diese Haut dort, die sah aus wie aufgepustet.
Richtig, also wie hochgradig, also wie eine hochgradige Verbrennung. Und wir hatten das hier in der Gegend auch, der Psychotoxic, der hatte das auch mal gehabt. Der, passend zu seinem Nickname Psychotoxic, hat er sich nämlich dieses Zeug geholt und war dann, glaube ich, auch in der Notaufnahme mit dem ganzen Scheiß. Also das war...
Ui, das ist ja nicht gut. Nicht nett. Aber du sagst jetzt, wenn ich das im Dunkeln sammle, oder wenn ich im Dunkeln rankomme und denke, ach, mir ist nichts passiert, scheiße, dann halte ich UV-Licht drauf.
Genau, also im Prinzip im Nachtcache überhaupt kein Problem, kannst du durch das Zeug durchschwimmen, passiert gar nichts, aber sobald eben früh morgens die Sonne aufgeht, da wirst du ein Problem kriegen.
Okay.
Ja, nee, weil du gerade sagst, genau, also das angefangen hat es ja mit dem Vortrag zur Erste Hilfe. Da hat sich freundlicherweise die Dame vom Mickey Mouse 1980 Team hat sich zur Verfügung gestellt und hat sich fachmännisch versorgen lassen.
Wachküssen.
Nein, so schlimm war es nicht. Sie durfte sich sogar hinsetzen auf einen Stuhl.
Okay.
Ja, und gab
ach, ich wäre gerne dabei gewesen.
So ein paar Tipps und Tricks, eben was zu beachten ist und was nicht. Das war sehr informativ und dann gab es den Übergang zu dem gefahrenen Wald-Thema. Der Vortragende von dem gefahrenen Wald hat auch so ein bisschen Anschaumaterial. Der hat dann ein paar von diesen Pflanzen einlaminiert oder gepresst und einlaminiert und hat die dann rumgeben können, dass man auch wirklich da mal gesehen hat, wie die Dinger aussehen. Das war sehr cool. Ja, die beiden Vortragenden waren von der Freiwilligen Feuerwehr. Also der Eiden ist, glaube ich, mit denen da irgendwie im selben Verein. Deswegen konnte er die dafür gewinnen. Ja, war okay. Wirklich. Also dafür, dass es, sage ich mal, nicht hochbezahlte Dozenten waren, war das sehr interessant. Das war halt sehr, sehr plastisch, das Ganze. Das hat mir sehr gefallen. Was ich schade fand an dem Event, dass die Beteiligung in meinen Augen doch relativ gering war. Also ich hätte mir da mehr vorgestellt. Vor allen Dingen, was halt auch am Freitag um 18 Uhr war. Also eigentlich eine recht gute Zeit für Events. Und momentan haben wir 21 Attended Logs da. Also das, ich hätte gedacht, dass auch die Cottbusser damit mehr in die Richtung streuen werden und sich da doch mal das Auto oder das Fahrrad und dann Hintern klemmen und dahinter heizen. Aber
nix da.
Waren aus Cottbus da.
Ja, ich muss immer sagen, es ist Sommer. Ich weiß nicht, ob die Leute wirklich Freitagabend auf ein Event wollen.
Ja, was sind denn keine
Schulen? Auf ein Erste-Hilfe-Event. Ha. Ist es nicht doch nur ein Statistikpunkt mit Vortrag? Ich meine, ich fand es interessant und sehr gut. Also war schön aufgenommen auch. Aber bei dem Wetter jetzt hat vielleicht nicht jeder Lust.
Ja. Ist ja im Prinzip eben selbstverlassen. Wie gesagt, ich hätte mir im Vorfeld hätte ich gedacht, dass mehr kommen. Deswegen war ich ein bisschen überrascht, dass es doch so eine geringe Beteiligung war. Was aber im Prinzip nicht schlimm war, weil man konnte mit den Dozenten nochmal, also mit den Vortragenden nochmal ins Gespräch kommen und hat sich mit denen gut unterhalten können. Was ich sehr interessant fand, der Wirt der Gaststätte, wo wir waren, der ist selber Geocacher. Wie ich erfahren habe, ist der nämlich vor ein paar Jahren aus Bayern hergekommen, hat wohl in Bayern schon gecached und hat das Thema, das Hobby jetzt hier wieder aufgenommen und ist hier jetzt am Cachen.
Okay.
Und ein kleines Problem gab es im Voraus, weil der hat sich, beziehungsweise haben sie im Team einen Cache ausgearbeitet. Und zwar... irgendwas mit Inseln. Ja, und zwar hat der nämlich mit dem Team hat er einen Cache rausgebracht oder ein TB-Hotel. Bisschen untypisch für ein TB-Hotel. Es ist nämlich ein Mystery-TB-Hotel. Das heißt zur Insel. Und der ist wohl ein großer Reisefan und hat im Prinzip dann so ein schönes Rätsel aufgebaut mit mit vielen Bildern von Inseln und der Lösende muss im Prinzip rausfinden, zu welcher Insel diese Bilder gehören und ermittelt damit Koordinaten und kommt dann irgendwo raus, wo das TB-Hotel ist. Und es ist ein sehr schönes TB-Hotel. Also es ist sicherlich noch neu, ist sehr gepflegt, übersichtlich, also hat mir sehr gut gefallen. Was ich cool fand, die haben im Anschluss an diesen Vortrag oder an die Vorträge, haben sie auf dem großen Fernseher die Bilder von dieser, also das Rätsel von dem Mystery quasi durchlaufen lassen. Also die haben das halt nochmal gezeigt und man konnte halt nebenbei im Team im Prinzip dieses Rätsel lösen.
Ein Live-Cache sozusagen.
Genau. Ich sehe gerade, NATOR 64 heißt der. DNATOR 64. Der Cache ist GC76N7P. Ich pack's in die Show. Ja. Das war recht schön. Das habe ich dann nämlich gleich noch im Anschluss gemacht. Also, als das Event dann durch war, es hat nämlich gar nicht so lange gedauert. Ich glaube, um kurz nach halb elf oder halb zehn war schon Feierabend oder war schon zu Ende. Wir haben dann, glaube ich, noch an der Tür ein bisschen gequatscht. Also, ich war um 10 Uhr rum da raus. Und ja. Dann bin ich dann noch am TB-Hotel vorbeigegangen, hab das noch gemacht. Jo, und dann habe ich noch einen Sprengwerk gemacht, nämlich von MicroArt. Von dem bin ich recht begeistert. Also die machen schöne Cache-Basteleien, die kann ich sehr empfehlen. Bist du mit denen schon mal in Kontakt gekommen?
Nur vom Namen her.
Also die haben auch ein paar tolle Sachen gebaut. Und da merkt man so ein bisschen, ich glaube, die haben einen Laserdrucker oder sowas zu Hause. Also die machen so ein bisschen, glaube ich, auch so mit selber herstellen oder so ein Zeug. Also das ist schon ganz cool.
Du meinst so einen 3D-Drucker, oder?
Ja, ja. Und so ein 3D-Drucker oder irgendwie so. Also irgendwie, ich glaube, der ist auch Team und der Mann, glaube ich, dazu. Der ist irgendwie Grafikdesigner oder auch irgendwas macht
er okay.
mit dem Bereich. Und da gibt es ein paar schöne Sachen. Und da habe ich nämlich den Cache Straße ins Nirgendwo gemacht. GC66RK6 packe ich auch in die Shownotes. Man kann in aller Ruhe ein bisschen suchen. Ist so ein Drive-In im Prinzip. Man kann direkt vorfahren. Und ist schön gemacht.
Okay.
Jo, das waren dann im Prinzip schon die Cache-Empfehlungen für den Tag.
Schön, ja. Du hast ja noch eine Nachricht geschrieben, ne? Wer hat noch Zeit, ein Stündchen?
Genau, ich wäre abend gerne nochmal losgezogen.
Ich habe aber auch mit ein bisschen Reaktionen gerechnet eigentlich, aber gar keiner, ne? Du bist leer ausgegangen.
Alles alte Menschen, alte, unspontane Menschen.
Schade, schade, schade. Ja, wären die Umstände anders, also mir hätte es auch gepasst.
Wir hatten das ja super, auch, muss ich ja sagen. Die Frau war ausquartiert mit den Kindern zu Schwiegereltern. Deswegen hatte ich stromfreie Bude und hätte im Prinzip die Nacht zum Tage machen können, aber... Das sollte nicht sein. Ich habe logisch das auf Flanken eingesammelt, nicht wenig.
Na gut, als Beifang würden wir sagen, ne?
Jo, so ein bisschen. Jo, ja, war ein sehr schöner Abend. Wie gesagt, das einzige Negative, ein bisschen wenig Beteiligung, aber gut.
Halt, wie war denn das Essen?
Okay.
Halt, war es nur okay?
Jo, also, was heißt okay?
Was gab's? Was hast du gegessen? Erzähle. Erzähl mal vom Event.
Moment.
Was gab's? Hast du dir das abgespeichert?
Nein, ich gucke auf die Speiseliste hier. Das gibt doch, man gab doch Vorbestellung. Essen ein Hähnchen muss mit Spinat, das hatte ich nicht. Ich hatte Schweinelachsschnitzel mit Wedges und einer Salatgarnitur.
Lass mich raten, die Salatgarnitur ist übrig geblieben.
Nein, ich habe aufgegessen.
Wem hast du sie gegeben?
Ich habe aufgegessen, wegen den Vitaminen.
Okay, ja, hört sich jedenfalls gut an. Gut.
Also kann man zwar... Ja.
Ja, ich finde es wichtig auf dem Event. Essen, lecker, schön. Passt das Essen, passt nachher die Stimmung.
Ja.
Ich kann mich zurückerinnern...
Kann man machen für ein Event ohne Essen?
Welches Event essen ohne Essen? Ich kann kurzer Break. Ich kann mich zurückerinnern an einen Stammtisch in Cottbus. Da habe ich. Nee, es war sogar ein GIF. Da habe ich mir eine Knacker bestellt. Ich habe sie bekommen. Nach einer Stunde. Ich glaube, so lange lag sie auch im Wasser.
Die musste gut gereift sein.
Falk, die war hart. So eine Beefy ist dagegen weich.
Na ja, damit du was hast für
deine das war Zähne, so ein ist gut Schlagstock.
Damit die Zähne ab und zu abnutzen.
Ich habe sie trotzdem gegessen. Nein. Die Filme waren gut, das Essen war gut.
Bezahlt ist bezahlt.
Das stimmt. Das welches ist Event ist ohne Essen? Nee, das ist davor in der Gartensparten-Dings. Okay.
Ja, da muss man vielleicht zur Verteidigung sagen, diese Gartensparte, die waren ein bisschen überrascht, glaube ich, dass wir plötzlich so viele waren. Die haben uns, glaube ich, nicht ganz für ernst genommen, als wir mitteilten, wie viele wir werden wollen. Also ich glaube, die haben zwar die Zahl gehört, aber die haben die für illusorisch gehalten. Dazu kam, dass der noch so eine Doppelung hatte. Der hatte vorher noch eine, wie nennt man sowas,
einen Leichenschau. Okay, müssen wir dazu sagen, es hat auch keiner damit gerechnet, dass so viele kommen, denn ihr habt die Cottbus-Coin verteilt.
Stimmt, das hatten wir auch an dem Event gemacht, richtig.
Das kam noch dazu und deswegen kamen in den letzten 3 Tagen kamen noch so viele Logs, Villetens, ne?
Ja, und Souvenir gab es ja auch noch für das Gift, nicht?
Also Souvenir gab es noch,
ja,
oh, Token gab es noch.
Das war eine Hausnummer, ja. Die waren ein bisschen die waren ein bisschen gefordert. Ja, nee, Event ohne Essen, ohne Trinken.
Was?
Es wird in Cottbus demnächst ein Event geben. Demnächst heißt in... Heute in 2 Wochen.
Was? Hab ich was verpasst?
Du bist so ein guter Schauspieler. wir werden gar nicht viel dazu sagen, denke ich. Wir werden einfach nur darauf hinweisen, in 2 Wochen ein Event. Wer möchte, kommt vorbei. Wir sind, wir wären sehr erfreut, wenn ihr vorbeikommen würdet, weil das wirklich ein Event ist, das sowas hat es bisher noch nicht gegeben und das wird es wahrscheinlich auch nicht mehr geben. Ich gebe mal einen GC-Code, GC775NQ. Wer Lust hat, ein bisschen schauspielerisch tätig zu werden und ein Fahrrad besitzt, ist herzlich eingeladen. Lest das Listing durch, kommt vorbei und unterstützt.
Wer kein Fahrrad besitzt, sollte gut zu Fuß sein.
Eine lokale Cacher-Gruppe bei einem kleinen Projekt, was ihnen sehr am Herzen liegt.
Sehr, 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 sehr.
Gut, Obi.
Mehr Werbung machen wir nicht.
Nö, mehr Werbung machen wir nicht.
Dann haben wir's. Nächstes Event ist T5, ne?
T5?
Jupp, wir gehen tauchen am See. In Pinno.
Ach, stimmt. Das liegt ja auch bald wieder an.
Ist das nicht schon nächste Woche?
Die Frage ist, warum muss man überhaupt noch tauchen? Wir haben doch den Cash schon gemacht, oder?
Weil es ein Tauchevent ist.
Aber warte mal, ich muss mal jetzt, das ist jetzt nicht böse, ich muss mal ganz doof fragen. Muss man für dieses Event tauchen?
Nein, nein. Du musst aber auf die Plattform kommen. Das heißt, schwimmen, tauchen,
ach, stimmt,
dir ein Boot ja, besorgen.
Ja, richtig, da war was.
Du musst weil irgendwie
ich
schaffen.
Ich mich erinnert habe, wir haben uns doch dann in dieser Kneipe letztes Mal getroffen.
Genau.
Dann auch, aber das war ja erst danach. Ja, stimmt. Also man muss sich im Prinzip irgendwie auf diesen See begeben. Auf dem See ist eine Plattform verankert, so eine Art Floß. Und auf dieser Plattform muss man im Prinzip präsent gewesen sein, um am Event teilgenommen zu haben.
Hier müsste man eigentlich Frithjof mitnehmen, ne? Der passt genau dahin. Müssen eigentlich
alle Teilnehmer des Events gleichzeitig auf dieser Plattform sein?
Eieieiei, das schafft die nicht.
Na ja, das ist ein bisschen, das ist eine Herausforderung.
Hör auf.
Ach ja.
So, warte mal, hier gut. Ist das Listing.
Ach so. Müsst ihr jetzt noch den GC-Code dazu haben?
Ja, GC763 X8 Wasserratten Ahoi Nummer 3.
Okay.
Also das dritte Mal.
Stimmt, das ist auch schon Tradition.
Ja, jetzt beginnt die. So, warte mal, Eventdatum. 24.06. Natürlich, nächste Woche, sage ich doch. Das ist alles so schlimm.
Das ist nächste Woche?
Ja, Falk.
Ach du Scheiße.
Ich habe das schon irgendwie gedeichselt. Also wir kommen dahin, weil danach ist Geburtstag bei meiner Tante. Das heißt, es geht munter weiter. Also gestern Hochzeit, heute waren wir beim Geburtstag, morgen gehen wir zum Geburtstag, am Samstag fahren wir Wasserratten jagen und danach zum Geburtstag.
Meine Frau bringt mich um.
Nein, das macht sie nicht.
Naja.
Die bringst du mit?
Na, die
wir wollen doch Boot fahren.
Moment, heute wurde ausgerufen, nächstes Wochenende passiert hier gar nichts.
Na, das muss ich dementieren, weil...
Ich
schicke mal eine Einladung. Die Kinder wollen paddeln.
Na, mal gucken, vielleicht nehme ich den Großen mit.
Ja. Ja. Nee, Anne würde sich sehr freuen.
Ja, ich habe mal gucken, ob ich den Großen irgendwie eingepackt kriege vielleicht.
Wieso sind da erst 8 Teilnehmer?
Aber was die machen alle da zum Schluss.
Aber die Verrücktesten
haben zuerst. Ach, und hier schon wieder einen Fehler gefunden im Listing. Ah, oh hier, und der Reviewer hat durchgewunken. Oh, na toll, Reviewer, ey.
Das Listing ist doch nur kopiert vom letzten
hier
Jahr.
Hier steht also im den Listing Fehler drin zwischen 12 und 15 Uhr. Und hier unten steht drin Termin zwischen 12 und 16 Uhr. Aha.
Anscheißen.
Nee, Moment. Die Plattform ist bis 15 Uhr und bis 16 Uhr ist dann die Kneipe noch da.
Na gut, ich habe einen Fehler gefunden. Also.
Aber wirklich erst 7, das ist ja wirklich wenig.
Ja.
Leute, kommt da hin. Das ist cool. Aber du hast deinen Bulletin auch noch nicht gelockt.
Na eben. Ach, ich war mir noch nicht schlüssig. Nein, mach ich gleich. Ja, du, es ist schon wieder so viel auf einmal. Es ist Sommer und ich glaube, ich habe mehr, mehr Events wie Caches.
Ja, vermutlich. Dieses Jahr dann.
Übrigens, vorhin, das war nicht ganz die Wahrheit, ne?
Warum ist das nur ein 4,5 Event?
Was?
Vom Gelände her?
Na, wahrscheinlich hat das der Reviewer diesmal nicht so durchgewunken.
Oh, toll.
Die Statistik.
Meine ganze Statistik wird gerade mal ausstellen.
Ich habe gar keine.
Naja. Gut, das ist eine interessante Folge diesmal gewesen. Wir haben viel Werbung gemacht. Wir haben von Events erzählt, auf denen wir waren. Wir haben von Events erzählt, die, zu denen wir gehen werden.
Wir haben die Apps durchgekaut. Kurz erzählt, was los ist.
Genau.
Was Neues gibt. Ob es noch Spaß macht.
Ja. Dann würde ich vermuten, na vielleicht hören wir uns diesen Monat nochmal. Weil wenn wir da am Wasserarten-Event sind, vielleicht fällt da doch eine Folge ab. Ich denke, da könnte man den einen oder anderen interessanten Gesprächspartner noch finden.
Wir werden es auf jeden Fall probieren.
Alles klar. Dann sage ich von hier aus jetzt schon mal auf Wiedersehen. Bis bald.
Bis die Tage.
Tschüss.
Tschüss.